Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeug, zu unserem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ich sitze hier heute nicht alleine, sondern mit zwei wunderbaren Gästen, mit Lars Hennemann, dem Chefredakteur der Rheinzeitung, und mit Karl-Bernhard von Heusinger, dem grünen Landtagsabgeordneten und parlamentarischen Geschäftsführer der grünen Fraktion. Schön, dass Sie beide hier sind im Live-Podcast, denn wir sind nicht zu dritt, sondern hier sitzen, ich habe nicht durchgezählt, aber bestimmt um die 30, 40 Personen im Weingut Lunnebach in Gülz und verfolgen diese Podcast-Folge nicht nur passiv, sondern im besten Fall gleich auch aktiv, indem sie sich auch einbringen werden. Und wir reden heute über ein Thema, was uns als Gesellschaft bewegt, was mich persönlich auch bewegt und was Sie beide, euch beide hier bewegt, nämlich die Spaltung unserer Gesellschaft und auch die Frage, wie kommen wir eigentlich als Gesellschaft wieder zusammen? Und deswegen, Herr Hennemann, direkt mal die Einstiegsfrage an Sie: Wie gespalten sehen Sie denn die Gesellschaft und woran liegt das?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend an alle hier im Saal und diejenigen, die uns zuhören. Wie gespalten ist die Gesellschaft? Vielleicht ist sie nicht komplett gespalten an bestimmten Stellen, aber Risse gibt es auf jeden Fall. Ich mache das einfach mal an Reaktionen auf die Einladung heute Abend fest. Als so ein bisschen rumlief, dass ich heute Abend hier hinkomme, da ging es sofort los. Journalisten und Grüne, ist ja mal wieder typisch. Ja, da musste ich mich also dafür rechtfertigen, dass ich heute Abend hier bin. Da habe ich gesagt, jetzt gebt mal acht, ihr könnt mich ja auch einladen. Ja? Die Grünen haben mich eingeladen, das unterscheidet die von euch, also gehe ich hier hin, auch weil mir das Thema natürlich am Herzen liegt. Ich gehe auch zu anderen Parteien, das ist ja auch bekannt, ich war bei der CDU, bei der SPD, ich war bei der FDP, zu einer Partei werde ich garantiert nicht hingehen, mit der muss ich mich beruflich leider beschäftigen, aber ansonsten, ich gehe dahin, wo man mich einlädt, und deswegen bin ich heute Abend hier, weil mir das Thema am Herzen liegt. Die Reaktion hat ja einiges gezeigt. Und wir sind auch aufgrund von anderen Faktoren sehr gespalten. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, das ist eins meiner Leib- und Magenthemen, können wir bestimmt später noch vertiefen. Und wie auch bestimmte Mechanismen auf uns wirken. Und wenn wir nicht an bestimmten Stellen komplett gespalten sind, Risse gibt es auf jeden Fall, weil uns allen auch irgendwo dämmert, dass wir ein paar Riesenthemen haben, die wir als Gesellschaft miteinander zu lösen haben. Egal, wo wir dann bei Wahlen unser hoffentlich demokratisches Kreuzchen machen. Kommen wir aber, denke ich mal, später auch noch zu.
Auf jeden Fall. Erstmal schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind und hier als Gesprächspartner dabei sind. Bernie, wie siehst du die Gesellschaft? Wie sehr siehst du die Risse oder sind es Gräben und woran liegt es aus deiner Sicht?
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite auch hier in den Saal und an die Kopfhörer oder Lautsprecher. Schönen guten Abend auch Herr Hennemann, ich freue mich sehr. Ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch wie Sie, Herr Hennemann. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist stark verunsichert. Das liegt an verschiedenen äußeren und inneren Faktoren. Und aus der Verunsicherung geht auch die Frage hervor, was ist zu tun oder wie kommen wir aus dieser Verunsicherung raus? Das ist eine Folge davon ist, dass die Menschen eben nicht ganz genau wissen, welche Richtung sie einschlagen. Ich glaube aber, die Gesellschaft an sich ist nicht gespalten, wenn man mal anguckt, wie viele Menschen in Wahlumfragen die Parteien der Mitte favorisieren, dann sind das weit über 60%, die in irgendeiner Form in der Mitte landen und die anderen sind, und es gibt auch viele, die nicht genau wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen. Also von daher glaube ich, wir haben, wenn man Wahlumfragen anguckt, zum einen keine Spaltung und zum anderen aber auch, wenn man guckt, wie die Gesellschaft an sich miteinander funktioniert, dann sieht man auch, dass wir trotz allem ja gut miteinander funktionieren. Es gibt aber viel Verunsicherung und es gibt, glaube ich, auch, und das muss man eben auch gucken, eine neue Lautstärke, wenn es darum geht, wie Themen aufgegriffen wird. Es gibt Shitstorms in den neuen Medien oder in den sozialen Medien. Es gibt sehr viel Aufregung um einzelne Themen, die dann dazu führen, dass Meinungen sehr konfrontativ miteinander diskutiert werden und vielleicht auch öffentlich sehr uneinig scheinen. Das ist aber nicht unbedingt eine Spaltung der Gesellschaft. Es ist nur eben eine neue Art des Umgangs miteinander. Und ich glaube, darüber werden wir heute Abend auch reden, wie wir das vielleicht auch verändern können.
So gesehen ist ja auch so ein Abend wie heute auch für mich eine willkommene Gelegenheit, die eigene Wahrnehmung nochmal neu zu justieren oder auch justiert zu bekommen, das, was ich höre und was Sie sagen. Glauben Sie mir bitte eins, was man uns als Berufsstand ja auch gerne nachsagt. Also ich bin auf gar keinen Fall einer von denen, der mit aller Gewalt eine Spaltung herbeireden oder herbeischreiben will. Only bad news is good news. Nein, wirklich nicht. Mich treibt es tatsächlich um, aber wenn wir heute Abend ein anderes Bild erzeugen, dann dient das ja auch wiederum meiner Sicht auf das, was gerade so passiert.
All die Themen, die gerade angesprochen werden, werden wir im Laufe dieser Folge besprechen. Ich würde gerne ein bisschen tiefer reingehen in das Thema und wie wir zu Rissen, Gräben oder eben zu einer Verunsicherung, wie ihr es gerade genannt habt, kommen. Und das ist der Grund für diesen Podcast, nämlich die Idee, die mir gekommen ist, als, ich glaube, viele hier im Raum werden es in der Rheinzeitung vielleicht verfolgt haben, der Streit über den CDU-Sommerempfang bei Frank Gotthardt entstanden ist. Ich will gar nicht innerlich darauf eingehen, sondern nur den Anlass, den Bezug nehmen, wie es eigentlich dazu kam. Weil das Bild, was in dieser Zeit wieder mal verfestigt, entstanden ist, von der Politik, die streitet, der Politik in Anführungszeichen, die streitet, wurde ja auch im Nachgang dann nochmal in der Rheinzeitung in aller Öffentlichkeit getan, was rückblickend mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle notwendig, an der einen oder anderen Stelle nicht gut war. Und trotzdem würde ich gerne auf dieses Thema Streit in der Politik, du hast gerade gesagt, hat vielleicht eine neue Dimension, wie Themen aufgegriffen und auch wie im Internet auch damit umgegangen wird. Deswegen die Frage, wird heute in der Politik anders gestritten aus Ihrer Wahrnehmung, Herr Hennemann? Hat das eine neue Dimension oder ist es einfach nur aufgeladener durch soziale Medien, durch einen ständigen Zugriff auf Informationen?
Also persönlich, da ich nie in der Politik war, kann ich nur meine Beobachtungen schildern oder auch so frühere Eindrücke. Da greift man jetzt auch weit zurück mit der Frage. Persönlich glaube ich nicht, dass heute in der Politik irgendwie härter oder sonst wie erregter gestritten wird, bleiben wir mal bei dem Begriff, als vor früheren Jahrzehnten. Also wenn man so alte Bundestagsdebatten verfolgt, also die haben es sich ja auch ganz schön gegeben. Also da würde man heute nicht mehr mit einem Ordnungsruf davonkommen. Da wären nach dem neuen Regelwerk schon härtere Sanktionen fällig. Und eins der wirklich auch vor Jahrzehnten schon härtesten Parlamente, was ich ja sozusagen als teilnehmender Beobachter kenne, war nicht der Rheinland-Pfälzische, sondern der Hessische Landtag. Also da ging es zur Sache. Aber streiten, man kann ja auf verschiedene Weise streiten und ich glaube, da hat sich was verschoben. Man kann streiten oder diskutieren um der Sache willen. Das ist völlig normal in der Politik allemal. These, Gegenthese, Kompromiss. So funktioniert im Idealfall Politik und vieles andere im Leben auch, aber politische Willensbildung in aller Regel. So, und dann muss man einen Kompromiss, sofern der unter vernünftigen Menschen erzielbar ist, irgendwann auch stehen lassen und gucken, ob der dann, und das ist das Entscheidende, im Alltag die Wirkung erzeugt auf die Gesellschaft, die er eben erzeugen soll. Also wenn man streitet oder debattiert, um am Ende Lösungen oder Kompromisse zu finden, dann war das noch nie anders. Und ich glaube, das war auch früher nicht wesentlich härter als heute. Heute geht es aber an vielen Stellen um was anderes. Da geht es ums Plattmachen. Da geht es richtig ums Plattmachen. Und dann ist auch ein Besteck mittlerweile im Spiel. Harte Fake News, Lügen, Persönliches. Das ist eine andere Qualität von Streit. Da wird auch nur noch hyperventiliert. Da sind die Medien auch nicht unschuldig dran. Aber da geht es dann nicht mehr um Lösungen. Das ist eine andere Art von Streit. Und die ist meiner Meinung nach ein zentrales Problem.
Siehst du das ähnlich, Berne, und dieses Bild der zerstrittenen Politik, jetzt bist du in dieser Politik wieder in Anführungszeichen ja mittendrin als Berufspolitiker, ist das ein Bild, das der Realität entspricht, dass sich alle nur streiten?
Also ich glaube, das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Hennemann, ist richtig vor dem Hintergrund, dass wir in einer Demokratie leben und eine Demokratie ist quasi der gelebte Kompromiss aus einer großen Meinungsvielfalt. Da sind Sie, Herr Hennemann, und ich nur zwei ganz kleine Stimmen, auch wenn ich jetzt Abgeordneter bin und meine Stimme vielleicht im Parlament ein bisschen größeres Gewicht hat, aber meine Meinung an sich ist nur eine von ganz vielen und wir müssen gucken, dass wir als Gesellschaft zu einem Kompromiss kommen und zu einem Kompromiss kommt man nur durch einen Meinungsstreit, durch unterschiedliche Auffassungen und durch die Überlegung, was ist jetzt vielleicht die Lösung, mit der zwei oder drei oder vier Parteien gut leben können. Und das ist ein Streit, der schon immer geführt wurde in unserer Demokratie nach dem Krieg. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und er ist auch sehr wichtig für einen Fortschritt der Gesellschaft. Und dann haben Sie es sehr, sehr richtig beschrieben, Herr Hennemann, weil worum jetzt oft nicht mehr gestritten wird, ist um die richtige Lösung, sondern nur um die beste Schlagzeile, um den größten Shitstorm, um die größte Aufmerksamkeit. Und das ist das, was die Menschen eigentlich nicht wollen. Die Menschen wollen, dass wir uns streiten und wir streiten uns jeden Tag. Also nicht nur in den Parteizentralen, sondern auch in der grünen Landtagsfraktion wird sich gestritten, natürlich. Ja, aber da geht man aus einem Meinungsstreit raus, nicht mit dem Fingerzeigen auf den anderen, weil der eine andere Meinung hat, sondern mit der Gewissheit, dass wir einen guten Kompromiss gefunden haben, den auch alle vertreten. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir am Ende es lernen wieder oder auch wieder nach vorne stellen, dass Kompromisse etwas sind, was gut ist, was positiv ist und was dann aber auch alle vertreten müssen.
Jetzt sind die Streitigkeiten, die demokratischen Streitigkeiten, die inhaltlichen Streitigkeiten, glaube ich, ist Konsens. Wenn man beobachtet, wo der Streit oft herkommt, zumindest auch jetzt aus Koblenzer Sicht herkam die letzten Monate, dann war es eigentlich meistens der Umgang, der vermeintlich richtige Umgang mit Rechtsaußen. Ist das Erstarken der Ränder die Konsequenz des Streites oder der Grund dafür?
Also mein Philosophielehrer am Gymnasium hätte jetzt gesagt, hüte dich vor dem Zirkelschluss. Ich glaube, das ist eine Bewegung, die sich zunehmend selbst befeuert. Und das ist also zum einen auch so ein Massenphänomen, so ein Herdenphänomen. Die Umfragen bilden ja vor allen Dingen aktuell das Aufsteigen an den rechten Rändern ab. Und da trauen sich auch einfach immer mehr dabei zu sein oder sagen, naja, wo so viele sich versammeln, da kann ich ja auch nicht falsch sein. Das ist erstmal nur Beschreibung, gar kein Urteil. Also ich suche nach einer Erklärung. Und was tun denn vor allen Dingen diejenigen an den rechten Rändern? Die tun ja gar nichts. Die machen gar nichts. Die haben ja auch für nichts eine vernünftige Lösung. Die haben einfach keine Idee, keinen Plan, kein Nichts. Die leben ja davon und die sagen das ja sogar. Uns geht's gut, wenn Deutschland sich mal mindestens schlecht fühlt. Da muss es auch nicht an jeder Ecke uns tatsächlich als Gesellschaft oder als Nation schlecht gehen. Uns langt's und das zahlt auf uns ein, wenn die sich schlecht fühlen. Und das ist Programm und das ist schon so diese sich selbst befeuernde Bewegung in meiner Analyse. Wenn wir das nur schön runterquatschen, egal ob das jetzt gerade wahr ist oder nicht wahr, was wir da verbreiten, auf jeden Fall zahlt das auf uns ein. Also das ist aus meiner Sicht schon etwas, was neu ist und was vor allen Dingen eben zum Erstarken der AfD geführt hat.
Vielleicht genau dazu einen anderen Punkt. Ich habe ja gerade nochmal nach außen gestellt, das ist ja auch Teil oder ist ja auch Thema heute, dass wir im Grunde den demokratischen Streit stärken und selbstbewusster machen müssen. Und diejenigen, die am rechten Rand sind, die zum einen streiten die sich nicht, sondern die meiden den Diskurs und setzen nur Schlagzeilen, die Unsinn sind, Schwachsinn, die auch oft nichts mit dem Thema zu tun haben, aber oft mit Personengruppen. Also die meiden diesen Streit, weil sie im Grunde auch das, was wir als Thema haben in der Demokratie, nämlich den Kompromiss, auch nicht wollen. Also all das, was wir oder was auch Thema dieses Podcasts ist, lehnt die AfD ab und lehnt die gesamte rechtsextremistische Szene ab. Und wir sehen, was passiert, wenn Rechtsextremisten an die Macht kommen, haben wir in Polen gesehen, das sehen wir in Ungarn, wir sehen es, auch wenn es nur schleichend ist und nicht so auffällig in Italien. Und genau das Gleiche wird hier auch passieren. Eine Schwächung von Institutionen, eine Schwächung der Gewaltenteilung, eine Eindämmung von Grundrechten, weil das Interesse an dem Streit nicht da ist von der AfD. Und deswegen glaube ich, die These oder die Frage, die du gestellt hast, Christopher, ist so nicht richtig. Ich glaube nicht, dass der Streit, der Meinungsstreit zu einem Erstarken der AfD geführt hat. Der Meinungsstreit ist notwendig für die Demokratie und für die Findung eines Kompromisses. Und was zum Erstarken geführt hat, da kommen wir gleich noch drauf.
Genau, das wollte ich gerade sagen, zum Thema AfD werden wir später noch ausführlich sprechen. Kommen wir auch ein bisschen weg von dem Thema Streit und gehen wieder zu dem Ausgangswort, nämlich Spaltung. Ist neben dem politischen Diskurs und neben vielleicht dem Streit, der dann doch oder vielleicht auch nicht Auslöser für diese Spaltung ist, was sind denn Gründe für die Spaltung, die wir ja scheinbar ja schon wahrnehmen im Anfang oder die Verunsicherung, wie du es genannt hast? Gibt es neben dem politischen Diskurs denn auch ganz handfeste Gründe, die ihr oder sie festmachen für die Spaltung der Gesellschaft?
Ich fange mal an. Also ich glaube, zum einen haben wir eine soziale Spaltung und die soziale Spaltung ist so, dass es viele Leute gibt, die kaum auskommen mit ihrem Geld und wenige gibt, die sehr, sehr viel Geld haben und versuchen, das noch zu vermehren. Und dann gibt es einen Mittelstand, der immer kleiner wird. Und ich glaube, diese soziale Spaltung führt dazu, dass Menschen, die gerade am unteren Rand der Einkommensgrenzen sind, natürlich auch kein Vertrauen mehr haben in die Zukunft und in den Staat, weil sie immer abgehängt werden von Teilhabe, immer abgehängt werden von Mitmachen, immer in irgendeiner Form bedürftig dem Staat gegenüberstehen. Und das ist natürlich eine unheimliche Schwächung eines großen Teils der Bevölkerung. Deswegen bin ich auch froh, dass heute beispielsweise der Mindestlohn, ich weiß, bei aller Belastung, die die Wirtschaft dafür hat, aber wieder angehoben wurde, weil es wichtig ist, dass diese Spaltung in irgendeiner Form aufgehoben wird für die Teilhabe. Ich glaube, das ist ein Teil. Und der andere Teil ist der, die Spaltung kommt auch daher, dass Menschen der Politik Wirksamkeit absprechen. Und das stimmt natürlich zum Teil. Ja, man kann jetzt in die aktuelle Bundesregierung oder in die letzte Bundesregierung gucken und dann in das Bild, was da gezeichnet wird. Und da ist natürlich das Problem, dass oft die Versprechungen nicht umgesetzt werden oder nur schwer begreifbar sind. Und das führt auch da zu einem Misstrauen und entsprechend dann auch zu einem Abwenden von Menschen von der Politik.
Ich sehe es speziell, was das Soziale anbelangt, ein bisschen anders. Und das ist dann immer auch gleich rutschiges Parkett, auf das man sich da begibt. Also wenn man beispielsweise zum Mindestlohn sagt, ja, alles prima, wir gönnen Menschen auch 25 Euro Mindestlohn die Stunde. Aber da geht es am Ende gar nicht drum. Irgendjemand wird das bezahlen müssen. Da kann man natürlich sagen, ja, dann gehen wir erstmal an die wirklich Vermögenden und Wohlhabenden dran. Aber meine These ist, am Ende wird man diese soziale Spaltung mit Geld nicht bekämpfen können. Man kann dann bestimmte Ungerechtigkeiten lindern und man muss natürlich unter allen Umständen verhindern, dass Menschen hier wirklich komplett durchs Raster fallen und sich wirklich hier das Leben in diesem Land nicht mehr leisten können. Aber das ist irgendwo eine endliche Veranstaltung, also den Kreis der Leistungsbezieher immer weiter auszuweiten oder auch die Leistungen als solche immer weiter zu erhöhen. Ich will da auch gar nicht von anderen reden, ich rede mal von mir. Mir geht's gut, mir geht's wirklich gut. Ich bin gesund, ich bin wirklich durch meinen Beruf und die Art und Weise, wie ich lebe, ich bin ein privilegierter Mensch. Das sage ich in aller Demut. Und trotzdem, wenn ich dann gucke, was ich an Steuern zahle, wenn ich jetzt nicht nur das nehme, was ich direkt abgezogen bekomme, ob das dann Steuer heißt oder ob das Solidaritätszuschlag heißt oder ob es die Verbrauchsteuern sind, die ich auch alle zahle, das kann man sich schön hinrechnen. Das sind ungefähr 70% von dem, was erstmal brutto auf dem Gehaltszettel steht. Nochmal, mir geht's gut. Was ich sagen will, ist was anderes. Das ist einfach mathematisch. Das kann nicht mehr gesteigert werden. Uns muss auch bei diesem sozialen Thema ein bisschen was anderes gelingen. Das ist so ein Gerechtigkeitsempfinden, was die Menschen umtreibt. Vor kurzem war eine Landrätin im SWR-Fernsehen zu sehen. Die stand in der Schule in der Pfalz, in der Südpfalz. So, für die Renovierung dieser Schule war kein Geld da. So, die war richtig sauer, die stand auf den Toiletten und dann war ein original 50 Jahre alte auf der Herrentoilette so eine Rinne an der Wand. So, da gehen die Kinder heute rein, die wissen gar nicht mehr, was das ist. So, und den Eltern, die ihre Kinder in diese Schule gehen, die sagen, nee, tut mir leid, kein Geld da für neue Toiletten. Und da fängt das Problem an. Da kann man natürlich sagen, okay, dann nehmt es doch an anderer Stelle, dann holt es euch an anderer Stelle bei den Reichen, bei den Vermögenden, bei den Gutverdienern. Kann man ja alles machen, passiert aber nicht. Und wie gesagt, das Ganze hat auch irgendwo mathematisch meiner Meinung nach ein Ende. Also nur mit Geld ist das Thema nicht zu lösen. Ob dieses Soziale dann zu einer harten Spaltung führt, es führt aber auf jeden Fall, da gärt was. Also so ein Gerechtigkeitsempfinden, was da verletzt und berührt ist.
Ja, ich will noch einen Punkt machen und das aufnehmen, was Sie gesagt haben. Geld allein funktioniert nicht. Aber wenn diejenigen, die dann diese Leistungsbezieher sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen dann auch noch verantwortlich gemacht werden dafür, dass nicht genug Geld da ist für irgendwas anderes.
Das natürlich nicht.
Genau, und also wir reden ja gerade über das Thema Spaltung. Und wenn dann diejenigen verantwortlich gemacht werden und gesagt wird, ja, die kriegen zu viel, es gibt zu viel Missbrauch und zu viel Bürgergeldbezieher und zu viele sonstige Leistungsbezieher und deswegen kann die Straße nicht gebaut werden. Und ich sag mal so, die Politik ist schon jetzt zurzeit gerade auf diesem Weg, zu sagen, wo können wir Einsparungen machen, und dann sind diejenigen, die am unteren Ende der Gesellschaft hängen, genau diejenigen, die in irgendeiner Form auch mit betroffen sind bei diesen Einsparungen und sich dann natürlich abwenden, weil sie sagen, warum bin ich schuld? Ich kann noch nicht mal teilhaben an diesem Staat, ich kann mein Kind noch nicht mal auf die Klassenfahrt bringen, ich muss Zuschüsse vom Arbeitsamt holen und dann wird mir auch noch die Schuld gegeben. Ich glaube, das ist ein Teil, ist nur ein Teil, aber weil wir ja gerade darüber sprechen, was ist ein Auslöser, das ist ein Teil desjenigen, weshalb Gesellschaft auseinanderdriftet.
Aber die Frage kriegt die Politik nicht beantwortet. Ja. Wir haben über alle staatlichen Ebenen hinweg, wir haben ziemlich genau 1 Billion Euro Steuereinnahmen im Jahr. So, und dann haben wir noch 500 Milliarden Schulden, die wir Sondervermögen nennen. Also Geld ist wirklich genug da. Und bei der Frage, wo geht das ganze schöne Geld denn hin? Da fehlen die Antworten für zu viele. So, und da wird natürlich Fingerpointing betrieben. Jetzt ist es ausgerechnet der Bürgergeldempfänger schuld. Das ist natürlich Hetze, der will ich auch nicht das Wort reden. Aber die Antwort, die ist fällig. Wo geht das ganze schöne Geld denn hin?
Bevor wir uns in der Sozialpolitik oder der Steuerpolitik, das sind ja alles wichtige Themen. Ich will noch mal einmal zurückkommen auf den zweiten Punkt, den du jetzt genannt hattest und der dann nicht mehr vorkam, nämlich die Menschen verstehen, oder Politik macht es zu schlecht, oder die Menschen verstehen es auch teilweise zu schlecht, was dann passiert. Ist das ein, sagt man immer, wir müssen es besser erklären. Ich persönlich sage immer, das ist mal zu kurz gegriffen, aber wäre das auch ein Auftrag an die Medien, es einfach besser zu erklären und alle Probleme werden gelöst?
Da denke ich oft drüber nach. Ich glaube nicht, dass wir alleiniger Teil der Lösung wären, wenn wir unseren Job im Sinne von besser erklären, anders machen, als wir es im Moment tun. Sie haben aber durchaus einen Punkt an der Stelle. Als ich auf die Uni gegangen bin, so Ende der 80er, Anfang der 90er in Mainz, da war gerade ein Medienwissenschaftler, Neil Postman, so ein bisschen en vogue, wir amüsieren uns zu Tode, und das ist, glaube ich, eines seiner bekanntesten Bücher. So eine seiner Kernthesen war eigentlich diesem Bonmot, wir amüsieren uns zu Tode, wir laufen irgendwie in so einen Informations-Overkill rein. So, jetzt muss man sich überlegen, wann der Mann das geschrieben hat, so Anfang der 90er, da bekam das damals nur Eingeweihten bekannte Internet eine grafische Oberfläche, World Wide Web. So, ich als junger Mensch habe auch gedacht, was ist denn das für ein schlecht gelaunter alter Mann? Du liebe Güte, ist doch toll, was gerade passiert. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter. So ein bisschen dieser Informations-Overkill, der verhindert genau das Erklären. Das Geduldige, die Aufmerksamkeitsspanne ist runtergegangen, das kann man messen. Und lange Stücke, egal ob die geschrieben sind, ob die gesendet sind, die haben es schwerer bekommen, ihr Publikum zu finden, weil Einordnung oder Erklärung auf der Kurzstrecke funktioniert auch, aber nicht immer. Manche Themen sind halt so komplex, ob das jetzt die Sozialpolitik, ob das Klimafolgenforschung ist oder was weiß ich, da wird es halt schwierig in Kleinstformaten. Und was auch hinzukommt, jeder kann ja theoretisch heute nicht nur empfangen, sondern auch senden. Jeder kann Botschaften absenden. Ja, und sich am Ende auch noch Journalist schimpfen oder sonst was. Also das ist ja ein Getöse um einen herum und um sie auch. Da stehst du auch irgendwann da und denkst, kein Mensch von ihnen käme auf die Idee, sich irgendwie ein kaputtes Knie von jemandem operieren zu lassen, der das mal auf YouTube in einem Video gesehen hat. Da gehen Sie mal schön zu jemandem, der 16 Semester auf der Uni war und das gelernt hat. Ja. Aber irgendwie Informationen verbreiten und das am Ende auch noch Journalismus nennen, das darf jeder. Da gehen wir irgendwo gegen an, wir tun das ja noch, aber wir gehen halt auch in diesem Dschungel, der da gewachsen ist, unter, was uns nicht exkulpieren soll, das genauso zu machen. Wir müssen auch wieder ein bisschen ruhiger werden an dieser Stadtbilddebatte. Da konntest du ja dran fühlen, dass das so knallen wird. Früher, mit ein bisschen Pech oder Glück, je nachdem, wie man das sehen will, hätte das gar keiner mitbekommen. Also wo ist denn das passiert? Herr Merz stand neben Herrn Woidke, jetzt nichts gegen Herrn Woidke, und irgendwie so nach dem vierten Spiegelstrich hat er diesen Satz da rausgelassen. Ja, ich habe nur gedacht, oh liebe Güte, ja, früher wäre das vielleicht ganz anders gelaufen, aber heute, das geht sofort los. Und dann hat sich was mit Erklärung. Nee, mit Sicherheit nicht zu Unrecht. Also bei allen Themen, an die man arbeiten muss. Also Merz hat nicht so, wie er es gesagt hat. Und der Spruch mit den Töchtern war aus meiner Sicht infam. Ja, er hat ja nochmal nachgelegt. Da ist nicht mit gesagt, dass wir nicht Themen haben, speziell in den Städten, wo man dran arbeiten muss. Also warum werden denn zum Beispiel U-Bahn-Wagen nur für Frauen gefordert? Also irgendwo liegt da ja ein Thema. Aber die erste Frage, die sich Herr Merz meiner Meinung nach hätte stellen sollen, erstens, sage ich das überhaupt? Er hätte ja auch den Lindemann schicken können, dafür ist ein Generalsekretär da. Aber er hat es dann selber gemacht und dann hat er auch nochmal nachgelegt, ja, wie man in den Wald reinruft, so ruft es halt wieder raus und das war falsch, egal wie man zu dem Thema als solchen steht. Also mir geht es jetzt nur um die Debatte, wie die entstanden ist und wie sie dann weitergelaufen ist. Das war ja so Kern Ihrer Frage.
Genau, auch glaube ich ein gutes Beispiel, Sie haben es eben gesagt, Nachrichten werden immer kürzer, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer und Verkürzung führt zu Pauschalisierung, führt zu falschen Darstellungen. Bernie, wie hast du diese Stadtbilddebatte wahrgenommen?
Ja, also zunächst mal habe ich das so wahrgenommen, dass wir einen Kanzler haben, der zum einen, das ist ja nicht das erste Mal, immer mal wieder Dinge über Menschen, entweder direkt oder indirekt, in Deutschland sagt und sie damit in irgendeiner Form diffamiert. Und also inhaltlich war dieses der erste Ansatz zu sagen, das Stadtbild stimmt nicht, von Merz aus meiner Sicht klar rassistisch, weil er spielt ja oder er stellt ganz klar ab auf diejenigen, die aus seiner Sicht irgendwie da nicht reingehören, in Anführungsstrichen. Und das ist eine Haltung, die ein Kanzler meines Erachtens nicht haben darf, weil ein Kanzler die gesamte Bevölkerung und alle, die hier leben, in irgendeiner Form vertreten, verteidigen und auch natürlich in irgendeiner Form unterstützen muss. Also ist diese Wortwahl an sich schon mal eine Katastrophe. Die Debatte darum herum ist meines Erachtens auch genau treffend, weil sie nochmal darstellt, was wir gerade für einen Kanzler haben. Entschuldigung, ich muss das ganz klar sagen, ich lehne diesen Kanzler absolut ab, weil es nicht das einzige Thema ist, aber es ist ja bekannt. Also ist jetzt nichts Neues. Aber das, was wir dann an der Debatte auch gesehen haben, ist zum einen, was Sie gesagt haben, richtig hat nachgelegt mit den Töchtern, was absolut infam war, gebe ich ihm vollkommen recht. Und dann aber auch ein ZDF heute, die eine Politbarometer-Umfrage gemacht haben mit einer differenzierten Frage, dann aber sagen, die meisten Menschen, die wir gefragt haben, stimmen dem Stadtbild-Argument von Merz zu, obwohl die Frage eine ganz andere war. Also da haben dann auch Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, auch Fehler begangen und verkürzt Umfragen dargestellt. Das war auch ein Problem. Und ich glaube, da können wir alle dran lernen, zum einen Dinge mal, wie der Kanzler, nicht einfach so raushauen, sondern mal überlegen, was man sagt. Und dann aber auch überlegt darauf reagieren und eben nicht in Shitstorms und in großer Aufregung Dinge dann nochmal hochzupushen, weil das ist ja ein Teil des Ganzen.
Aber das ist doch genau der Punkt. Also ich würde nicht sagen, jedenfalls nicht von mir aus, dass Herr Merz das rassistisch gemeint hat oder dass er ein Rassist ist. Es war, ich sage mal, auf eine Art und Weise, wie wir das von Merz leider nicht zum ersten Mal erlebt haben. Also es war irgendwie intellektuell unterkomplex, was er da vom Stapel gelassen hat. Also zumindest der Beginn der Debatte und auch die ZDF-Kollegen, also da kam ein Wert von 63% bei raus. Also irgendwo liegt, da liegt ja ein Thema. Also egal, ob man sagt, ich sehe es halt anders, oder ich sehe das Thema nicht so, aber bei manchen Menschen ist das Thema da. Da muss man an dem Thema arbeiten. Was machen wir? Wir hyperventilieren. Wir kriegen das Thema aber nicht irgendwie adressiert. Wir hyperventilieren einfach vor uns hin, bis wir müde sind. Nächstes Thema. Ja, und so kommt man nicht weiter als Gesellschaft, egal ob ich eher da eine Meinung habe oder da eine Meinung habe innerhalb des demokratischen Spektrums.
Vielleicht nur einen Punkt dazu. Wir hatten im letzten Landtagsplenum eine, ich fand, sehr differenzierte Debatte. Ich weiß nicht, ob Sie sie nachverfolgt haben, Herr Hennemann, zu einem Antrag der CDU zur Frage, müssen wir mehr Videoüberwachung in Rheinland-Pfalz zulassen? Unter anderem mit dem Hintergrund, es gibt zu viele Angsträume in Städten und mit Videoüberwachung wird alles gut. Dem habe ich sehr klar auch widersprochen. Das kann man auch alles im Internet nachsehen, auch auf der Homepage des Landtags. Aber das war eine relativ differenzierte Debatte, woraus man ja auch lernen kann. So. Und die Antwort, die dann von der rheinland-pfälzischen CDU auf diese Stadtbilddebatte von Merz kam, war: Wir brauchen mehr Videoüberwachung, was ja total auch wieder total unterkomplexe Antwort war. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dieses Hyperventilieren ist schädlich und wir müssen antworten. Und da sind die Themenvielfalt ist da ja natürlich total wichtig. Stadtplanung, Kriminalität, gefühlte Kriminalität und so weiter. Das ist ein ganz komplexes Thema, was man auch aufarbeiten kann, aber nicht, indem man sagt, Merz hat Recht oder Unrecht. oder indem man Fragen stellt und sie dann, wie das ZDF, aber dann subsumiert unter Stadtbild, obwohl ja die Frage eben war, wie gehen wir denn mit Ausländern um, die strafbar werden.
Ich würde vielleicht hier einmal einen kleinen Strich drunter machen. Der erste Punkt war der Streit, der zweite Punkt war Aussagen, die verkürzt werden. Und wenn ich jetzt beide richtig verstehe und ich teile den Eindruck, ist ja eigentlich, wenn wir darüber sprechen, wie kommen wir wieder zusammen, der Auftrag, sachlicher zu werden, weniger zu hyperventilieren, in der Sache differenziert zu argumentieren und sich erstmal zurückzunehmen, bevor man wieder das nächste rausposaunt. Ist das der richtige Punkt? Wäre das der Weg zur Besserung?
Ja, Sie wissen ja aus den Gesprächen, die wir an anderen Stellen schon geführt haben, also das ist ein Thema, was mich umtreibt wie kein anderes. Ich werde da, vielleicht liegt das auch an der Jahreszeit, es wird gerade wieder dunkel, also im Moment werde ich da eher pessimistischer, wenn ich gucke. Ich sage immer, uns geht ja eine alte Kulturtechnik verloren, aber die ist uns an manchen Stellen zumindest, wenn nicht verloren gegangen, dann zumindest gründlich verschüttet geworden, nämlich auch die Meinung eines anderen einfach mal stehen zu lassen, solange sie, sagen wir mal, wirklich auch irgendwo demokratisch begründet im besten Sinn dieses Wortes ist, auch wenn es nicht die Meinung ist, die kann man ja mal stehen lassen und nicht irgendwie bis ans bittere Ende diskutieren. Man kann ja auch mal mit jemandem anderer Meinung sein und trotzdem danach ein Bier mit ihm trinken, wenn man das möchte. Davon geht die Welt nicht unter, wenn der mal eine andere Meinung hat. Also meine Freiheit endet, wo ihre beginnt. So, und das ist zunehmend bedroht, meiner Meinung nach. Da sind wir schon wieder so bei dem Thema, wenn es dann wirklich um Gesetzgebungsverfahren geht oder andere politische Kernthemen bei der Kompromissbildung. Aber das macht ja auch irgendwo, das findet ja auch im Miteinander immer mehr statt. Und auch da spielen die Gegner der Demokratie natürlich virtuos mit, so in diese Opferrolle dann so hinein, sich hineinbegeben, in so eine Märtyrerrolle oder dieser elende Spruch, ja, man darf ja hier irgendwie seine Meinung nicht mehr frei äußern. Da sage ich immer, doch, man darf in Deutschland seine Meinung frei äußern, so frei wie in kaum einem anderen Land der Welt. Aber was man nicht erwarten kann, dass man immer Recht bekommt. Das war noch nie anders. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und man kann in diesem Land so ziemlich alles sagen, aber du kriegst nicht immer recht. Oder je nachdem, was du vom Staat belässt, steht auch mal ein Polizist vor deiner Tür oder ein Arzt. Ja, das war noch nie anders. Ja, aber irgendwie dieses permanente Recht haben wollen und den anderen eben nicht mehr in seiner, wenn sie demokratisch vertretbar und gut begründbar ist in der Sache, muss ja nicht immer so ein Riesendemokratiethema miteinander sein, was man hier miteinander verhandelt, aber wenn man sagt, doch, ist zwar nicht meine Meinung, aber der kann das aus sich selbst heraus gut begründen, da geht was kaputt oder da ist schon was kaputt gegangen. Und ich habe immer gedacht, das muss irgendwie wieder anspringen. Ob uns das gelingt, ich hoffe ja. Also ich denke mal, wenn wir alle nicht irgendwie unseren Beitrag dazu leisten wollen, dann wären wir alle heute Abend nicht hier und dann würden wir alle heute Abend auch nicht irgendwie oder später diesen Podcast hören.
Ja, ich bin ja, also ich will daran mal anknüpfen. Ich glaube tatsächlich, eine Versachlichung, also man braucht auch Emotionen in der Politik. Und Emotionen kommen immer wieder zutage, sind auch wichtig, weil, also ich habe heute Mittag auch eine Pressemitteilung sehr engagiert verändert vor meiner, mit meinen Mitarbeitenden, weil ich engagiert zu einem Thema war und dann bin ich auch Emotionen. Das ist auch wichtig und dann muss man aber irgendwo trotzdem sehen, dass diese Emotion in Grenzen bleibt. Und ich bin ja auch ein fleißiger Leser ihrer Kommentare und in denen sind ja auch manchmal Emotionen drin, auch Richtung rheinland-pfälzische Politik. Und die nehme ich natürlich auch wahr. Und da ist ja auch immer nicht alles gut und sie sind auch nicht immer zufrieden, was ja auch richtig ist. Und trotzdem denke ich manchmal, wir bräuchten einen Verbesserungs, also jede müsste auch immer den Willen haben, irgendetwas zum Besseren zu machen. Und ich glaube, das fehlt uns allen. Also ich nehme mich da gar nicht aus. Kritisieren ist das eine. Aber dann zu sagen, ich habe auch einen Vorschlag dazu. Wenn man das mal als Grundvoraussetzung nehmen würde für einen Diskurs, dann hätte man immer eine lösungsorientierte Debatte und die Emotion würde irgendwo untergehen, weil man in Richtung einer Lösung gehen würde. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Weg, aus meiner Sicht.
Der Ball wurde zu Ihnen gespielt, jetzt müssen Sie zurücktreten.
nicht unbedingt. Ja. Also erstens, das klingt jetzt billig, aber es ist tatsächlich so, es ist nicht unbedingt mein Job, Lösungen vorzuschlagen. Ich beschreibe Politik. Würde ich Lösungen vorschlagen, müsste ich in die Politik gehen. Natürlich machen wir das, oder ich spreche jetzt mal stellvertretend für mich und meinen Berufsstand, natürlich machen wir das manchmal, wenn wir glauben, ist tatsächlich irgendwo eine Lösung zu sehen. Oder wenn es verschiedene Lösungsvorschläge gibt, die so in der Debatte, egal bei welchem Thema, hin und her diskutiert werden, sagen wir, das ist aus unserer Sicht der gangbarste Weg oder die beste Lösung oder so. Aber Lösungen müssen erstmal andere bringen. Ja? Wir haben eine andere Rolle.
Ja, vollkommen richtig. Also die will ich Ihnen auch gar nicht absprechen. Trotzdem ärgert es mich manchmal, das gehört auch dazu. Und wir kommen ja auch gleich zu einem Punkt, wahrscheinlich noch zum Thema AfD, über das wir ja gleich noch reden wollen, wo ich dann auch nochmal ganz klar nochmal sage, so was können wir vielleicht auch gemeinsam tun? Weil tatsächlich an dieser Stadtbilddebatte, glaube ich, da gibt es viele Punkte, die man gemeinsam auf allen Ebenen angreifen kann, wo man sagen kann, so was lernen wir daraus. Aber die Debatte ist jetzt rum. Und es interessiert sich keiner mehr und nächste Woche sagt irgendwer irgendwas anderes und dann wird ein neues Thema aufgemacht, 2 Wochen durch die Welt getrieben. Und ich glaube, daran, das ist etwas, da kann Politik und Gesellschaft noch was lernen. Wobei wir ja viele Diskussionen auch aufnehmen in der Politik und fortführen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, es ist uns egal, sondern es wird ja trotzdem auch fortgeführt werden in der Politik.
Genau, zu dem Thema kommen wir gleich. Ich würde einmal in die Runde fragen, ob es ein bisschen Meinungen, Perspektiven, Fragen gibt, die wir einbauen können und sollten. Der Finn kommt zu euch mit dem Mikro und dann würde ich sagen, sammeln wir, wenn es mehrere gibt, einfach mal und antworten dann, wenn es was zu antworten gibt.
Ach so, Hilfe, er behält das in der Hand, okay. Also für mich, ich muss nochmal auf das Thema Streit zurückkommen und Kompromissbildung. Also für mich gab es einen Bruch für mich persönlich. Ich war eigentlich nie so wirklich politisch unterwegs. Ich bin auch parteipolitisch nicht gebunden. Aber ich habe das erste Mal so ein Gefühl gekriegt, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die demokratische Willensbildung bei uns hier in Deutschland läuft. Und das war bei dieser unsäglichen Wahl der Frau Brosius-Gersdorf. Und diese, ich habe das bis heute noch nicht ganz verkraftet, weil ich einfach mich als Wählerin hintergangen fühle, indem, wenn ich eine Partei wähle. Die beiden haben einen Kompromiss geschlossen, die haben die Vorschläge gemacht und am Tag der Wahl wird das ausgehebelt mit einem wirklich für mich, einem ganz billigen Trick. Ja, von wegen, sie hat geschummelt beim Schreiben und... Ja, Sie merken, ich bin auch emotional, aber ich versuche trotzdem beim Punkt zu bleiben. Ich habe jetzt gemerkt, ich verstehe manchmal, dass Menschen nicht mehr wissen, was sie wählen sollen. Und ich wünsche mir auch, dass mehr Kompromissfähigkeit im Raum liegt. Und jetzt heute Abend ist gleichzeitig eine CDU-Veranstaltung woanders. Ne? Also ganz ehrlich, für mich persönlich, für Koblenz, wäre es interessant zu wissen, wie die Parteien, die sich vorher zerstritten haben und auch verbal, der eine hat den anderen, ne, und Hauptsache drauf und kaputt oder so, ne, dann habe ich gewonnen. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, was hinterher herauskommt. Und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, gibt's auch mal ein Format, wo CDU und Grüne von mir aus einfach mal zusammenkommen und sagen, das können wir gemeinsam für Koblenz erreichen. Jetzt habe ich genug geredet. Also, Dankeschön.
Vielleicht gelingt uns das ja, wenn die Rheinzeitung zu so einem Format einlädt. Würden Sie kommen?
Ich würde auf jeden Fall kommen.
Ich komme auf jeden Fall.
Schauen wir mal.
War das schon eine Einladung jetzt, oder?
Können wir gerne so festhalten, hören genug Leute zu, aber wie gesagt, ist ein bisschen unfair den anderen gegenüber. Aber da können wir ja mal, wenn die Mikros aussehen, weiter drüber nachdenken.
Sehr gerne. Ja. Ich würde gerade viel sammeln und dann können wir gleich schon mal auch auf die Punkte eingehen.
Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung zu dem, was eben gesagt wurde. Wir haben ja eben mal irgendwann auch gehört, ja, es wird nicht so wirklich gespalten von den Medien. Ich denke, gerade in dem Fall haben Medien eine sehr unrühmliche Rolle gespielt und man darf da natürlich nicht alle Medien in einen Topf werfen. Aber die ich meine, also News oder News, die spalten sehr bewusst und ich denke, das ist nicht das einzige Medium, was spaltet. Und wir haben hier mit einer großen Problematik zu kämpfen in den sozialen Medien. Also ich denke, da passiert viel mehr, als wir ich sage jetzt mal vorsichtig in die Runde, ältere Menschen manchmal wahrnehmen. Denn ein ganz großer Teil unserer Bevölkerung informiert sich nicht mehr über die Rheinzeitung und wird auch die Debatten, die da mit Leitartikeln und Artikeln geführt werden, nicht mehr zum Nachdenken angeregt, sondern leben in einer ganz anderen Welt. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere, vielleicht ist das heute Abend das Thema, dass wir sozusagen eine Meta-Kommunikation haben über wie kommunizieren wir miteinander, wie reden wir miteinander, damit wir die Spaltung überwinden. Aber ich glaube immer noch, dass eine Frage, die eben so am Rande gestreift wurde, ein zentraler Punkt für die Spaltung unserer Gesellschaft ist, und das ist die soziale Problematik. Und ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht noch mal länger drüber diskutieren und ein bisschen tiefer reingehen, woran das liegt, was man dagegen tun kann, vielleicht auch heute Abend.
Vielen Dank. Wenn es noch weitere Wortmeldungen gibt, würde ich noch eine dritte mitnehmen. Ansonsten, ja, da vorne ist noch eine dritte.
Ich habe nur einen kleinen Wunsch. Wir diskutieren bis hierhin oder sprechen ganz viel über die Darstellung des Problems. Aber was ja gerade auch schon angesprochen wurde, das Interessante sind ja die Lösungen. Und das wäre mein Anreiz, dass wir da auf jeden Fall gleich auch nochmal hinkommen.
Vielen Dank für den Hinweis. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht starten wir chronologisch, womit wir eben auch, oder wo die Frage, die gestartet wurde, zur, ja, miteinander klarkommen und auch miteinander sprechen, trotz Streit und Lösungen finden. Und da kann ich einfach nur recht geben, dass das bei all dem Streit, der entstanden ist, wie gesagt, teilweise war das notwendig, teilweise war es zu viel. Kann ich jetzt auch aus meiner Perspektive, bin jetzt nicht hier der Gast, aber bin immer noch der, der den Streit maßgeblich mitgeführt hat. Deswegen ist, glaube ich, die Perspektive auch an der Stelle richtig. Sagen, es ist jetzt mal genug Streit und es muss jetzt Lösungen geben und man muss sich auch mal an einen Tisch setzen können. Und es gibt auch Gespräche, die auch immer weitergeführt wurden. Es war nie komplette Funkstelle auch miteinander, auch wenn das in der Öffentlichkeit manchmal anders rüberkommt. Und ich glaube auch, dass es auf beiden Seiten Menschen gibt, die sagen, wir müssen das jetzt mal hinbekommen, und an die Menschen glaube ich und darin vertraue ich. Und ich will meinen Teil dazu beitragen, das vielleicht dazu gesagt. Zu dem Punkt von eurer Seite noch was, sonst würde ich zur Sozialpolitik übergehen.
Aber, ja, vielleicht noch ein bisschen größer gedacht, auch zum Thema Lösungen, weil natürlich, wenn wir die Frage haben, wie diskutieren wir gerade und wie und auch welchen Anteil hat Politik an, ich sag mal nicht Spaltung, aber an Unzufriedenheit, an Unsicherheit der Bevölkerung, dann muss man natürlich auch überlegen, wie kann Politik zu Lösungen beitragen, oder eigentlich muss Politik Lösungen bieten. Und was sind denn Lösungen? Also ich sag mal, um den Diskurs wieder zu festigen, ist, glaube ich, eine Lösung, dass wir wieder Begegnungsräume schaffen. Ich bin groß geworden in den 80er Jahren, da gab es Begegnungsräume bei den Kirchen für Jugendliche, da gab es Jugendzentren, da gab es für ältere Leute Begegnungsräume, und wir haben jetzt einen sehr begegnungsschwachen Raum mittlerweile, und all die Begegnungsräume, die es früher gab, wurden in irgendeiner Form gekürzt. Ich glaube, Menschen müssen wieder zusammenkommen können, und zwar ohne große Hürden, ohne einen Kaffee für 4,50 Euro bezahlen zu müssen, einfach zusammenkommen können und diskutieren können. Das wird ja beispielsweise in dem Bürgerzentrum in Lützel auch sehr gut durchgeführt. Und ich glaube, solche Begegnungen braucht es mehr auf allen Ebenen, und auch gerade für die Jugend und jungen Erwachsenen braucht es genau diese Begegnungsräume. Der zweite Punkt ist der, ich verstehe auch Unzufriedenheit mit Politik, weil natürlich in dem Moment, in dem man beispielsweise, Sie haben es ja gesagt, Herr Hennemann, viele, viele Milliarden Euro der Politik zur Verfügung stellt, um Lösungen zu schaffen für Probleme, sei es Digitalisierung, sei es Infrastruktur, Bahn und so weiter, und anstatt Lösungen zu bieten, wird gesagt, das Geld reicht nicht. Und wir müssen jetzt alles nochmal verändern die nächsten 15 Jahre, weil das Geld nicht reicht. Das kann auch nicht Teil der Politik sein. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn wir in Deutschland für den Ersatzbau einer Brücke 20 Jahre brauchen, dann ist das halt auch nicht richtig. dann müssten sich BürgerInnen auch fragen, warum dauert das lange, warum kriegen wir das nicht schneller hin? Und das ist eine Aufgabe von Politik, hier schneller zu werden, hier transparenter zu werden und auch Lösungen zu schaffen, wo die Bürger dann auch spüren, es geht was voran im Land. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die Politik jetzt auch hat, um die Unzufriedenheit, die ja da ist, in irgendeiner Form auch oder der Unzufriedenheit zu begegnen.
Ich würde für meinen Teil noch kurz auf die Frage zu Frau Brosius-Gersdorf eingehen, die Sie gestellt haben, meine Sichtweise. Es war verheerend schlechtes politisches Handwerk, was man da leider beobachten konnte. Was völlig losgelöst davon, wie man sich da am Ende inhaltlich in der Debatte wiedergefunden hat. Aber die Debatte hat auch gezeigt, wie kaum gefestigt diese Koalition in sich ist. Und wenn man jetzt nach Lösungen sucht, dann muss man wirklich sagen, ja, dann macht doch einfach euren Job. Dafür seid ihr gewählt worden und euch passiert doch nichts. Wenn aber, egal, in dem Fall kam es von rechts, die Kampagne. Links kann Kampagne auch gut, das ist auch Teil der Wahrheit, aber in dem Fall war es so, wie es war. Fallt nicht um. Da hat einfach ein seit Jahrzehnten eingeübtes politisches Verfahren, nämlich, dass man sich auf Kandidatinnen und Kandidaten einigt. Ihr habt ein Vorschlagsrecht an der Stelle, ihr habt ein Vorschlagsrecht an der Stelle. Dann guckt man sich die beruflichen Qualifikationen der Kandidatinnen und Kandidaten an und irgendwann sagt man Ja dazu und dann werden die gewählt. Also die eigentliche Arbeit ist ja bisher immer in den Hinterzimmern da geleistet worden, im Richterwahlausschuss. Da kann man dann sagen, naja, okay, wie Demokratie theoretisch sauber ist denn das eigentlich, aber am Ende sind diejenigen, die sich dann im Ausschuss einigen, ja demokratisch legitimiert über eine Bundestagswahl. Also ist das okay. Und jetzt fallen die um, weil auf einmal eine solche Kampagne gefahren wird. So, Lösung, macht euren Job. Da sieht man, wie überfordert diese Koalition war. Und das muss dringend wieder besser werden. Das klingt jetzt so mit dem Finger auf andere zeigen. Job der Medien wäre es, und ich glaube, war auch dankbar für den Einwand, man kann nicht alle in einen Topf werfen. Manche sind auf den Zug dann aufgesprungen, andere haben versucht, das differenzierter darzustellen. Aber am Ende muss man sagen, ja, dann hört auf, euch von jeder Kampagne von einschlägig interessierter Seite auf den Baum jagen zu lassen. Dafür seid ihr nicht gewählt worden. So, und es ist ja dann, nicht bei Ihnen, bitte nicht missverstehen, aber bei manchen, die gehen dann halt noch einen Schritt weiter und sagen, ja, wenn ich irgendwie mich da gar nicht mehr wiederfinde in einem demokratischen Parteienspektrum, wo eigentlich, sagen wir mal so, von gemäßigt links bis gemäßigt konservativ für jeden was dabei ist. Also ist ja nicht so wie in den USA beispielsweise, wo es von Anfang an irgendwie komplett polarisiert zugeht. Also hier ist eigentlich für uns bei jedem was dabei. Aber wenn dann manche Menschen sagen, ich sehe mich da gar nicht mehr wieder und dann gehe ich entweder gar nicht mehr wählen oder ich wähle irgendwas offen demokratiefeindliches, also spätestens dann ist das Porzellan zerschlagen.
Ich will nur einen Punkt dazu noch, und das ist der Unterschied zwischen Berlin und Mainz. Also Rheinland-Pfalz und Bundesrepublik. In Rheinland-Pfalz passiert genau das, was Herr Hennemann gerade gesagt hat. Wir unterhalten uns sowohl in der Koalition intern, wir streiten uns intern, wir kommen auch manchmal nicht zu einer Lösung, das kriegt aber selten jemand mit. Und nach außen stehen wir und genauso handhaben wir das aber auch mit der Opposition. Natürlich reden wir mit der Opposition, weil es gibt auch gute Vorschläge von der Opposition, die wir in irgendeiner Form dann verarbeiten in gemeinsamen Anträgen. Oder es gibt auch Vorschläge von der Opposition, wie man Verfahren macht oder so. Und dann reden wir auch mit der Opposition, auch mit der CDU und kommen zu Lösungen. Das kriegt niemand mit, weil das ist auch tatsächlich eine Überforderung von BürgerInnen, wenn man jeden Einzelteil von Politik immer erklärt. Aber nachher hat man eine Lösung, die so ist, dass man inhaltlich vielleicht streitet, aber am Verfahren oder an Personen nicht gerüttelt wird und damit auch quasi so eine Katastrophe wie da bei Frau Brosius-Gersdorf eben zumindest in Rheinland-Pfalz bislang noch nicht passiert ist. Aber es ist natürlich auch ein anderer Club. Wir sind in Mainz ein sehr kleiner Bereich. Ja, wir kennen uns alle, wir laufen uns täglich über den Weg. In Berlin sieht das ganz anders aus, von den Größenmaßstäben. Trotzdem handwerklich, gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Hennemann, katastrophal.
Vielleicht, um auch auf die letzte Frage einzugehen, zum Thema Sozialpolitik. Es ist ja auch gerade bundespolitisch ein heißes Thema, Thema Bürgergeld, Thema Rente, all die Sozialreformen, die da anstehen. Ich glaube, in der Sache einig, dass man das Sozialsystem anpassen muss und sich die meisten, der aber auch die Debatte führt wieder zur Spaltung. Herr Hennemann, was ist da? Ist das, wie kriegt man es da vielleicht hin, wenn wir schon bei Lösungen sind, auch die Debatte so zu führen, dass das innerlich Notwendige in der Breite der Gesellschaft ankommt?
Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, Dinge rechtzeitig auszusprechen. Ich mache das auch gleich an einem konkreten Beispiel fest. Also Menschen vertragen viel mehr als die, meiner Meinung nach, als die Politik ihnen manchmal zumutet oder zumuten will, aus welchen Gründen auch immer. An welchem Thema mache ich das fest? Rente. Diese Katastrophe, auf die wir da zusteuern, die hat man seit Jahrzehnten kommen sehen. Also das kann jeder, der irgendwie
Robert Blühn noch nicht.
In der Statistik elementarste Kenntnisse hat, konnte sich das seit Jahrzehnten zusammenreimen. Also es gibt verschiedene, oder gäbe verschiedene Lösungen, um das zu entschärfen, um dieses demografische Problem, eine kontrollierte Zuwanderung der Gestalt kontrolliert, dass es uns möglichst gelingt, viele von denen, die zu uns kommen oder zu uns kommen wollen, auch tatsächlich irgendwo sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Das ist mit Sicherheit eine der Hebel, an denen man dann da ziehen kann. Es gibt andere Lösungen, aber trotz alledem, es ist ja nicht besser geworden. Und das ist kein Vorwurf an irgendwen, es ist einfach eine Beschreibung. Und wo soll das denn hinführen? Also ein Drittel des Bundeshaushalts ist Bundeszuschuss zur Rente. Wo soll das denn hingehen? Und die Jahrgänge, die einzahlen, werden immer schmaler. Das kann man sagen, naja, Teil des Problems ist, dass eine Legislaturperiode halt auch nur 4 Jahre dauert, nach mir die Sintflut. Das aber will ich jetzt auch nicht jedem, der da gewählt worden ist, unterstellen. Aber man hat solche Sachen kommen sehen. Meine Meinung ist, wenn man das früher adressiert hätte, uns muss was einfallen, egal was, aber wir fahren ansonsten irgendwo finanziell komplett vor die Wand, wäre meiner Meinung nach sehr viel lösungsorientierter gewesen. Vielleicht hätte man dann auch zu anderen Lösungen kommen können als heute, wo wir dann sehr aufgeregt miteinander diskutieren und dann ja so Schlagzeile in so großen Buchstaben, Rente mit 70 oder irgendwas, oder können wir uns diese 48% als Haltelinie wenigstens noch leisten, aber das ist so eine Diskussion in der Not, das ist eine Diskussion in der Drucksituation, also Politik muss, wenn sie Themen kommen sieht, manches kommt wirklich unvorbereitet, also ich hätte nicht in Corona das eine oder andere entscheiden wollen oder entscheiden müssen. Ich hätte auch unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine das eine oder andere entscheiden wollen. Also Zeitenwende ist ein ganz, ganz großes Wort. Und ich finde, an der Stelle haben die damals in Berlin Verantwortlichen einen sehr, sehr guten Job gemacht, bei allem, was immer noch nicht gelöst ist. Hätte ich persönlich auch nicht unbedingt haben wollen. Ich habe mich immer gefragt, wie hättest du es gemacht? Aber das sind so Situationen, die treffen einen. Aber so viele Dinge siehst du kommen und da muss man solche Drucksituation vermeiden. Also ein Problem ist ja nicht dadurch gelöst, also du siehst mich nicht, so, dann machst du dann die Augen wieder auf und ist das Problem noch da. Das muss meiner Meinung nach anders werden. Gerade auch im Sozialen.
Ja. Absolut. Also gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Hennemann. Und ich glaube tatsächlich, das, was Sie gerade gesagt haben, mit denen, es gibt viele PolitikerInnen, die 4 Jahre denken, in 4 Jahresrhythmen, in 4 Jahren werde ich wiedergewählt und da bringt die Rentenpolitik, also der große Wurf, der schwierige, der streitige Wurf in der Rentenpolitik, demjenigen, der in 3 Jahren wiedergewählt werden will, nicht so viel wie eine Schlagzeile zu irgendeinem gerade heißen Thema. Ich glaube aber, das ist auch eine Frage der Verantwortung des Staates. Warum wurden denn die letzten 40 Jahre die Infrastruktur so marode oder nicht in irgendeiner Form erneuert. Warum? Weil solange die Straße noch irgendwie befahrbar ist, wende ich mich lieber als Politiker in irgendetwas zu, was mir jetzt Stimmen bringt. Und ich glaube, diese Sozialversicherungsreformen sind sowohl Krankenversicherung als auch Rentenversicherung sind dringend notwendig, sowohl nicht nur was die Beiträge angeht, sondern systemisch. Und ich glaube, da brauchen wir einfach jetzt mutige PolitikerInnen, die langfristig denken und mal jegliches Koalitionsfragen für die nächsten 2-3 Jahre über Bord werfen, sondern sagen, wir brauchen jetzt FachpolitikerInnen, die sagen, die trauen sich was und für die nächsten 20 Jahre mal einen Plan machen. Ich glaube, es wäre wichtig, sowohl für die Krankenversicherung als auch für die also für die Gesundheitsversorgung als auch für die Rentenversicherung. Großer Punkt und großes Problem in der Sozialpolitik.
Wir werden nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Sozialpolitik aufnehmen.
Sehr das,
gerne. Einen Punkt möchte ich aber gerne als nächstes anschieben, weil er so oft schon angedeutet wurde und weil er ja eigentlich wie der Elefant im Raum steht, nämlich die AfD. Es ist ja eigentlich so die Gretchenfrage der deutschen Demokratiepolitik, sage ich jetzt mal, wie umgehen mit einer von Verfassungsschutz rechtsextrem eingestuften Partei. In Koblenz fragen wir uns, wir haben den runden Tisch der Demokratinnen und Demokraten dafür eingeführt, um die Frage zu klären, wie gehen wir in Koblenz damit um? Die CDU hat das auf ihrer letzten Klausur für sich diskutiert. Wie gehen wir eigentlich mit der AfD um? Und die Brandenmauer-Debatte kommt immer wieder. Herr Hennemann, was ist die Antwort auf die Gretchenfrage?
Die ist nicht monokausal, die ist nicht einfach. Also erstens, bei allem, wo man dann auch der CDU was ins Stammbuch schreiben kann und auch Stammbuch schreiben muss, wir können auf eine gewisse Weise auf Deutschland als Ausnahmesituation mittlerweile schauen. Schauen wir uns doch mal anderswo in Europa um. Also ich glaube, heute wird gerade in den Niederlanden gewählt, ja, aber auch in anderen Nachbarländern, da sind ja klassisch konservative Parteien, christdemokratische Parteien oder die auf der Seite des Spektrums zum Verorten waren, entweder verschwunden, die sind komplett verschwunden, oder irgendwo marginalisiert. Das ist in Deutschland anders. Und rechnen wir einfach mal die CDU entweder kleiner oder aus dem Parteienspektrum raus, dann ging das noch ganz anders im Moment bei Wahlen aus. Das heißt jetzt nicht, dass die CDU alles richtig macht oder dass man der alles durchgehen lassen sollte, weil es sie gibt. Bloß weil es sie gibt, das gilt für jede Partei, das gilt für die Grünen genauso. Aber ich denke mal, Sie wissen, wo ich dahin möchte. Die CDU hat eine sehr, sehr, auch durch die Brandmauer, eine sehr, sehr schwierige Position. Also da zieht ja von zwei Seiten, zieht es an ihr. Und es ist ja auch erklärtes Ziel der AfD, verzeihen Sie mir meine martialische Wortwahl, aber das ist ein Zitat, es ist ja das erklärte Ziel der AfD, die CDU zu vernichten. Die CDU ist der Hauptgegner in deren politischer Sicht, weil man eben dann statistisch ganz woanders landet. Das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, wo sucht man die juristische Auseinandersetzung oder sucht man die politische Auseinandersetzung? Ich weiß nicht, ob Sie noch explizit nach dem Verbotsverfahren fragen werden. Dann spare ich mir die Antwort auf. Gerade auch in den neuen Bundesländern, egal ob man das jetzt gut findet, ob man das schlecht findet oder ob man das überhaupt nachvollziehen kann oder will, da haben halt viele Menschen das Gefühl, und das ist nicht nur so dahergesagt, das ist ein Rekurs auf deren eigene Lebenserfahrung. Die fühlen sich so wieder an so diese Blockparteienbildung erinnert. Alle gegen die einen oder so, die fallen da in ganz andere Verhaltensmuster, als wir sie kennen, weil wir nicht mit denen sozialisiert worden sind. Also die Frage, wie geht man mit dieser Partei um, die stellt sich leider Gottes auch 36 Jahre oder 35 Jahre nach der deutschen Einheit zwischen West und Ost immer noch anders. Also es gibt keine einfachen Antworten. Am Ende aber, da sind wir schon wieder bei Lösungen, wie kriegt man die auf der Sachebene gepackt, bedeutungslos gemacht oder wie kriegt man die eben auch demaskiert. Ja, aber das ist so ein Hase-und-Igel-Spiel. Also da wollte ich auch nicht an der einen oder anderen Stelle verantwortlich in der Politik sein.
Du bist an der einen oder anderen Stelle verantwortlich in der Politik. Wie ist dein Blick darauf?
Das Verbotsverfahren sprechen wir erst gleich an, das wird der letzte Cliffhanger hier. Ne? aber davor die Frage, wie gehen wir mit der AfD um? Also erstmal muss man ganz klar feststellen, da sind wir ja in der Frage absolut einer Meinung, die AfD ist keine Protestpartei, ist keine Partei, die in irgendeiner Form Dinge vertritt, die anderen Parteien nicht vertreten. Das ist eine rechtsextremistische Partei, durchsetzt mit Nazis. Und wir haben das an dem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes gesehen. Sie wird als extrem als rechtsextrem gewertet. Und das zu Recht. Ich bin auch Mitglied in der Parlamentarischen Kontrollkommission des Verfassungsschutzes und das sind natürlich alles Geheimnisse, die da gewahrt werden. Nichtsdestotrotz ist vieles von dem auch öffentlich und öffentlich ist, dass auch in Rheinland-Pfalz die AfD nicht eine Protestpartei ist und die AfD-Wähler die AfD auch nicht aus Protest wählen. Das ist ja eine Vermutung, die immer noch da ist, dass es Menschen gibt, die AfD aus Protest wählen. Das ist nicht richtig. Es sind nicht unbedingt Rechtsextremisten, die Wähler, aber die wissen schon ganz genau, wen sie wählen. Die wissen schon haargenau, mit wem sie es da zu tun haben, weil es auch bekannt ist. Und sie wählen die AfD trotzdem. Und dann gibt es natürlich zwei Punkte. Der eine Punkt ist, das habe ich vorhin schon anklingen lassen, Politik muss lösungsorientiert den Menschen zeigen, dass Politik Wirksamkeit entfaltet und deswegen die AfD, die sowieso keine Wirksamkeit entfalten will, aber auch nicht notwendig ist. Das ist der eine Punkt. Da sind wir uns, glaube ich, auch noch einig, Herr Hennemann. Der andere Punkt ist aber der, und ich will jetzt das Verbotsverfahren noch nicht vorgreifen, aber der Punkt, wie gehen wir mit der AfD ansonsten um? Und da bin ich ganz klarer, auch aus der Geschichte unserer Republik heraus, ein ganz klarer Verfechter der Brandmauer, weil wir eben auch sehen, dass in dem Moment, in die AfD einen Erfolg hat, sie ihn nicht verwertet dafür, die Sache an sich nach vorne zu bringen, sondern nur zu sagen, wir haben recht, die anderen sind falsch, wählt uns und dann schaffen wir die Demokratie ab. Das sagen sie nie, den letzten Satz, aber das wollen sie. Und von daher bringt es auch nichts, mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie an der Sache, die sie ja immer nach vorne stellen, überhaupt kein Interesse haben. Das einzige Interesse der AfD ist, diese Demokratie in irgendeiner Form abzuschaffen. Und das muss man einfach so klar sagen. Und wenn man das vor Augen hat und alles, was an Sachpolitik von denen kommt, unter dieser Prämisse steht, dann kann man mit denen auch nicht zusammenarbeiten. Und dann kann auch eine CDU, und die Brandmauerdebatte in der CDU, die flammt gerade wieder auf. Es gibt gerade eine Gruppe in der CDU, die sich vehement für die Auflösung der Brandmauer engagiert. Es gibt eine Gegengruppe, die sagt auf keinen Fall und wir müssen was am Kurs tun. Ich glaube tatsächlich, wir müssen aus der Geschichte gelernt haben und auch aus dem, was die AfD im Osten bereits tut. Und das zeigt sich, die ist kein Partner, mit dem man reden kann. Also Brandmauer muss stehen. Und da hoffe ich, und da muss man sagen, da ist die rheinland-pfälzische CDU stabil. Ja, nicht in allen Kommunen, aber in Rheinland-Pfalz. Die Landtagsfraktion der rheinland-pfälzischen CDU ist da absolut stabil und wir haben sehr gut mit ihnen zusammengearbeitet. Und da muss ich sagen, da sind sie ja vielleicht auch anders unterwegs als die Bundes-CDU.
Jetzt hast du den Osten eben schon angesprochen und ich verstehe den Punkt, Herr Hennemann, zu sagen, man muss sie entzaubern oder man muss sie sachlich stellen. Du hast gesagt, Kooperation ist keine Option, beide schließt sich nicht aus. Aber wenn wir uns die Landtagswahlen im kommenden Jahr auch im Osten anschauen, müssen wir uns der Realität stellen und es wird möglicherweise dazu kommen, dass die AfD in dem einen oder anderen Bundesland an die 40% vielleicht rankommt. Vielleicht sind es auch ein paar 30, aber es wird auf jeden Fall schwierig sein, Mehrheiten gegen die AfD zu organisieren. Wie blicken Sie ganz realistisch auf die Situation? Und was ist da die Lösung? Wir sollen über Lösungen sprechen.
Also was wir mittlerweile haben, ist ja teilweise grotesk und kaum noch zu erklären angesichts der Zustimmungswerte für die AfD. Und nochmal, Brandmauer ist das eine, sehe ich ähnlich. Auch wenn das so wirkt, wie es wirkt, wie ich es beschrieben habe, Verbot ist das andere. Aber gucken Sie sich mal an, 40% in aktuellen Umfragen für die AfD in Sachsen-Anhalt, 38% in Mecklenburg-Vorpommern. Da wird es ja auch schon wieder rein rechnerisch schwierig, noch irgendwie gegen die AfD noch was zustande zu bringen. So, und dann schauen Sie sich mal an, die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken, weil die mal eine kommunistische Plattform hatte, mit Sarah Wagenknecht als Frontfrau. So, jetzt kann man sagen, naja, die ist ja nicht mal bei den Linken, die hat jetzt ihren eigenen Verein. Ja, aber auch da in Thüringen beispielsweise koaliert ja die CDU oder arbeitet zumindest auf die eine oder andere Weise mit dem BSW zusammen, nur damit die AfD keinen Stich macht. Aber im eigenen Parteiprogramm steht es anders. Also irgendwie alle, damit es nur irgendwie gegen die geht, das kannst du also kaum noch erklären. Das kann man kaum noch erklären. Und nur jetzt völlig losgelöst davon, wie so ein Verbotsverfahren ausginge, das ist ja noch lange nicht raus, dass die AfD eine von Extremisten und Demokratiefeinden und schlimmeren Gestalten durchsetzte Partei ist, da sind wir uns ja völlig einig. Aber wie so ein Verfahren ausginge, ist noch lange nicht raus. Aber selbst wenn es so ausginge, dass am Ende das Bundesverfassungsgericht sagt, so diese Partei ist verboten und damit kann und darf sie nicht mehr gewählt werden, das Mindset derer, die sie wählen, erst recht, wenn man unterstellt, weil Sie es gerade gesagt haben, dass diejenigen, die sie wählen, das ganz bewusst tun, das ist doch nicht weg. Das ist doch dann nicht weg. Was wenn, bleiben die dann alle zu Hause oder sagen die dann, naja gut, jetzt darf ich AfD nicht mehr wählen, dann wähle ich halt wieder CDU oder SPD oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also dann werden wir hier als Gesellschaft nochmal einen ganz anderen Schlag bekommen. Und solange wie dieses Verfahren dauert, und das wird Jahre dauern, dann haben die nicht 38% Zustimmung, dann haben die irgendwann 44%, nur weil dieses Verfahren jahrelang läuft. Halte ich persönlich ganz, ganz schwierige Gratwanderung. Also meine Position ist da ja bekannt. Ich sage, lass die Finger von diesem Verbotsverfahren. Das ist aber auch bei mir nicht so eine 100% Abwägung, so, die ich da treffe. Das ist bei mir auch eher so eine 60-40, 70-30 Entscheidung. So für mich ganz persönlich, weil ich sage, es ist keine gute Idee. Der Zug ist einfach abgefahren. Man kann nicht 40 oder bundesweit gemittelt 25% der Leuten sagen, also eure Meinung, die ist verboten. Erst recht, wenn man sagt, ja, das sind nicht alle Nazis. Das muss irgendwie anders gehen. So ätzend das ist.
Bevor wir darüber sprechen, wie es denn anders gehen müsste oder könnte, Bernie.
Ja, also zunächst mal glaube ich tatsächlich, dass die Demokratie ja von uns allen gestaltet werden kann, also von allen BürgerInnen, die in diesem Land leben. Zurzeit wird die Demokratie aber nicht von allen gestaltet, weil zur Wahl gehen bei Bundestagswahlen vielleicht maximal 70%, bei Kommunalwahlen vielleicht so 60, wenn es hochkommt. Und wir haben eine Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen gesehen, wo 30% im ersten Wahlgang zur Wahl gegangen sind. Das heißt, ich glaube, jedem, der unsere Republik in irgendeiner Form am Herzen liegt, kann ja erstmal mitwählen. Das ist ja die erste Möglichkeit mitzugestalten. Und wenn man dann wählen geht, dann kann man sich überlegen, okay, ist die Republik, die wir so haben, richtig oder nicht? Und dann, wenn man dann in den Osten guckt, ja, da sind die Wahlbeteiligungen auch nicht besonders hoch. Ja, wenn man sagt, okay, die 30% oder die 40%, die nicht wählen gehen, gehen wählen und wählen eine demokratische Partei, sieht es wieder anders aus. Auch für die AfD sieht es wieder anders aus. Ich glaube, deswegen brauchen wir zum einen Lösungen für die Politik und zum anderen aber auch nochmal eine Art von Begeisterung zumindest für diese Demokratie. Und dann ist die Frage, AfD, was passiert eigentlich, wenn die AfD im Osten gewinnt? Vielleicht nur eine Blockadehaltung oder möglicherweise auch die absolute Mehrheit. Unser Föderalismus, wir haben 16 Bundesländer, hängt davon ab, dass alle bei dieser Demokratie mitmachen. Wir haben Staatsverträge, bilaterale Staatsverträge, wir haben bundesweite Staatsverträge. Ich sage nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist ein Staatsvertrag aller 16 Bundesländer. Wenn ein Bundesland da ausschert, hat dieses Bundesland keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr. Und das gibt ganz viele Fragen, die föderal geklärt werden, wenn dann eine AfD die Möglichkeit hat, zu sagen, wir scheren aus diesem Föderalismus aus, ist unsere Demokratie nachhaltig beschädigt. Ich glaube, das ist auch noch nicht allen klar. Und ich glaube, das klar zu machen den Menschen wäre auch ein Weg zu sagen, okay, vielleicht kämpfen wir da drin. Und jetzt kommen wir zu dem AfD-Verbot, nachdem wir es ja so lange zurückgehalten haben. Und da bin ich ganz froh drüber, weil ich auch Ihren Kommentar gelesen habe dazu. Und ich bin vehement anderer Meinung. Weil ich glaube, zum einen, das habe ich auch immer wieder klar gemacht, muss Politik Lösungen aufzeigen, das sagen Sie ja auch. Und wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir ein AfD-Verbotsverfahren auf den Weg bringen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es schon immer Menschen gab in dieser Republik, seit Bestehen der Republik, die unzufrieden waren mit dem System, die unzufrieden waren mit den bestehenden Parteien und in irgendeiner Form einen Rand gewählt haben, die sich aber möglicherweise auch nicht getraut haben zu sagen, ich will das, also ich vertrete die Meinung, die jetzt sehr offensiv von der AfD vertreten werden. Das ist auch nicht schlimm, weil viele von denen haben sich vielleicht in der FDP oder in der CDU wiedergefunden, manche bei den Grünen, wenn es nach links geht, oder eben bei der linken Partei. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn sich auch diese Ränder in demokratischen Parteien wiederfinden. Wenn diese Ränder, aber gerade der rechte Rand, sich in einer antidemokratischen Partei wiederfinden, die klar diese Verfassung ablehnt, dann muss man doch diese Verfassung verteidigen. Und die kann man ja nur mit den Mitteln verteidigen, die diese Verfassung bietet. Und in dem Moment, in dem wir dieses Mittel haben, zu sagen, bitte, liebes Verfassungsgericht, überprüfe, ob die AfD rechtsextrem ist oder nicht, dann reicht vielleicht das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes nicht aus, aber dann reicht aus, wenn aus allen 16 Bundesländern Informationen gesammelt werden und aus allen Bundesländern die Informationen für diesen Antrag zusammengefasst werden, dieser Antrag auf den Weg gemacht werden, und ich will das Ergebnis auch nicht vorwegnehmen. Mir geht es nur darum, dass unsere Demokratie, also das, was wir zu verteidigen haben, nach meiner Meinung ist unsere Verfassung, das können wir mit Mitteln unserer Verfassung verteidigen. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns nicht wundern, dass unsere Verfassung irgendwann nicht mehr so viel wert ist. Und deswegen bin ich der Meinung, das ist schon ein Baustein. Und dann werden diese Leute, die möglicherweise dann nicht mehr AfD werden, wählen können, natürlich möglicherweise eine andere Partei finden oder sich wieder am rechten Rand der CDU finden. Das ist auch gut so, weil es alles in irgendeiner Form von unserer Verfassung gedeckt ist und trotzdem haben wir diese Möglichkeiten, dann müssen wir die auf den Weg bringen. Wie gesagt, ansonsten habe ich echte Sorge, dass dann auch die Verfassung nicht mehr das ist, wofür sie steht.
Also ich nehme auch für mich in Anspruch die Verfassung oder das, wofür die Verfassung steht. Die arbeitet, die atmet ja auch einen ganz klaren Geist zu verteidigen. Aus meiner Rolle raus, aus meinem Beruf raus, also auch wenn wir bei dem Thema anderer Meinung sind, selbstverständlich kann man, wenn man das will, diesen Verbotsweg einschlagen. Ich halte ihn persönlich aktuell für sehr, sehr problematisch, aber bitte, natürlich darf man das. Und umgekehrt gilt, solange die AfD halt nicht verboten ist, darf sie gewählt werden. Solange man dieses Verbot nicht hat, darf man sich noch nicht mal auf dieser Idee ausruhen. Dann muss man an den Problemen arbeiten. Natürlich wie die AfD, wenn sie eine Chance dazu bekommt. Das Drehbuch, Sie haben eben zum Beispiel den Namen Orban ja auch genannt, das Drehbuch, das kennen wir. Die werden als allererstes nach den Gerichten greifen. Das können sie, wenn sie in der Landesregierung Durchgriff haben. Sie werden nach den Staatsverträgen greifen. Wir haben, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, einige Mehrländeranstalten, den Mitteldeutschen Rundfunk oder den RBB, den Norddeutschen Rundfunk, also je nachdem. Und da stehen ja auch in einigen Wahlen an. Und wenn man dann überlegt, dass sie dann tatsächlich Zugriff bekommen, da schüttelt es mich innerlich auch. Und ich werde auch immer wieder ganz entschieden, so mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, sagen, Leute, das ist keine gute Idee, diese Partei zu wählen. Und das ist eine sehr, sehr milde Formulierung. Verbot halte ich trotzdem für problematisch. Es wird die Probleme, die wir längst haben, nicht mehr lösen. Wenn es ganz dumm läuft, macht es nur noch schlimmer. Man stelle sich vor, dieses Verfahren scheitert. Herzlichen Glückwunsch, liebes Deutschland. Also das, aber gut, die Freiheit, den Weg zu gehen, den haben wir. Also wir sind uns bei vielen Punkten durchaus einig, aber ja. Ich glaube, an der Stelle werden wir es.
Ich glaube, an der Stelle
müssen wir ja auch gar nicht.
Und ich glaube, dass der Diskurs geht ja durch alle Parteien, ja, sowohl in der CDU wie in der SPD wie bei den Grünen gibt es Leute, die sagen, es ist eine gute Idee oder nicht. Ich bin vielleicht auch als Jurist ein bisschen dann juristisch vorgeprägt und habe dann auch eine Meinung. Ich glaube tatsächlich, wir dürfen nur, und da sind wir uns ja einig, nur nicht vergessen, wir müssen immer gucken, was verteidigen wir. Und unsere Verteidigung ist unsere Demokratie. Und was bildet unsere Demokratie an? Unsere Verfassung. Und ich glaube, das ist das Wesen oder das ist das Wesentliche. Und da sind wir uns ja einig.
Ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, den du gerade eben beschrieben hast, nämlich die Lust auf Demokratie, dass man Menschen, die 30%, 40%, 50%, die eben nicht zu einer Wahl gehen, und vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr gewählt haben, dafür zu begeistern, für die Verfassung, für die Demokratie zu begeistern. Und du hast eben davon gesprochen, ob man das auch als gemeinsamen Auftrag über Parteigrenzen, aber auch gemeinsam mit den Medien, in Anführungszeichen, sich nimmt. Und da stelle ich mir die Frage, hilft es, diese Lust zu wecken, ja, sich in der Politik eben öffentlichkeitswirksam zu streiten? Wahrscheinlich nicht. Aber hilft es, Herr Hennemann, du hast eben die Kommentarspalten angesprochen, darüber zu schreiben, was die Politik wieder nicht hinbekommen hat, was wieder nicht funktioniert hat, und den Fokus, Sie haben eben geschrieben, Bad News and Good News, oder eben auch nicht aus Ihrer Perspektive. Sollten wir uns nicht alle das vornehmen, eben wurde aus dem Publikum gefragt, Streit ist vorbei, sollte vorbei sein, es sollte jetzt um die Sachen gehen, also nicht der innerliche Streit, sondern der emotionale oder der unter der Gürtellinie. Gilt es vielleicht auch ein Stück weit für die Medien?
Ja. Das sage ich jetzt nicht, um hier möglichst billig irgendwann rauszukommen. ich glaube, dass tatsächlich, und es gibt ja auch eine Strömung im Journalismus, die relativ neu ist, Constructive Journalism, wo man nicht von vornherein, das wäre genauso falsch, dann so von der Kanzel die alleinselig machende Lösung runterpredigt, aber zumindest dann aus Sicht desjenigen oder derjenigen, der die schreibt, dann eben verschiedene Lösungsansätze aufzeigt. Da müssen wir uns auch als Berufsstand lösen. Natürlich haben wir einen Auftrag, Missstände, sofern sie existieren, oder noch ungelöste Probleme, sofern sie existieren, klar zu benennen und zu adressieren. Machen wir auch. Umgekehrt, wenn man dann in diese konstruktive oder in diese bestätigende Rolle oder auch mal in eine lobende Rolle, das ist gelungen, das hat gut geklappt, das ist auch ein schmales Brett, auf das man da drauf geht. Dann machst du dreimal und dann bist du einer von denen. Also das ist für uns nicht einfach. Trotzdem haben sie vom Grundsatz her recht, und es gab auch nicht oft, aber ab und an. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren bei der Rheinzeitung. Ich habe dann auch aus diesem Bemühen selbst so gedanklich ein bisschen umzusteuern. Also das hat es tatsächlich gegeben. Und so haben wir dann so die Ausgabe des nächsten Tages vor uns gesehen. Da habe ich gesagt, Leute, das kann man nicht machen. Die Leute nehmen sich ja einen Strick. Ja, da muss ein bisschen auch was. Und es gibt ja auch Dinge, die gelingen, egal wo sie gelingen, ob sie in Koblenz im Stadtrat gelingen, ob sie im Landtag gelingen, ob sie in der Verbandsgemeinde weiter draußen gelingen oder ob sie wo auch immer gelingen oder auch im Zwischenmenschlichen, in einem Verein oder in der Initiative, im Ehrenamt, wo auch immer. Das gibt es ja alles. Und die Mischung macht es am Ende. Und da müssen wir ein Stück weit wieder so in diese konstruktive Richtung zurückgehen. Da haben Sie schon recht. Ja. Weil es ist ja nicht alles Mist und Murks. Und es wird immer genug geben, wo man sagen, komm, das geht irgendwie besser. Das muss euch besser gelingen, liebe Politik oder liebe Wirtschaft, lieber Sportfunktionär oder wer auch immer. Ja, aber so ein bisschen in die Mitte, das unterschreibe ich.
Du auch? Für die Politik, nicht für die Medien.
Ich unterschreibe das natürlich, weil alles, was konstruktiv ist, bei der Politik besser ankommt als eine reine Klatsche. Aber davon abgesehen ist es so, ich glaube tatsächlich, dass, also das ist immer so meine Hoffnung, dass bei manchen Themen, ich habe vorhin, bevor ich hierher gefahren bin, einen Kommentar von NTV gesehen zu dem Reverse vom Verbrenner aus. Und zwar ein sehr klarer Kommentar, das kenne ich von NTV normalerweise nicht so, ein sehr klarer Kommentar, wo gesagt wurde, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt das Verbrenner aus wieder zurückdrehen. Und manchmal erhoffe ich mir, weil ich meine, wir als Grüne machen natürlich auch Fehler und Regierungen machen Fehler, aber dann auch mal eine klare Meinung, nicht immer rechtgebend, aber eine klare Meinung, wo man sagt, so, wo sind denn eigentlich diejenigen, die auch verantwortlich für ein Problem sind? Und das ist natürlich mitunter Politik, das ist aber mitunter vielleicht auch Wirtschaft, das ist mitunter auch keine Ahnung was, und so ein bisschen mehr auch guckt, wo kommen denn die Verantwortlichkeiten her? Ich glaube aber tatsächlich auf der anderen Seite auch, Politik muss auch in der Lage sein, Dinge mal durchzuhalten. Also Entscheidungen zu treffen, auch in einer anderen Zusammensetzung. Also wenn man mal zusammen war, wenn man mal zusammengesessen hat, zusammen war zwischen SPD und CDU und dann kommt irgendein anderer Partner dazu, dann muss man auch sagen, okay, die Beschlüsse stehen, weil das ist eine Frage der Verlässlichkeit, auf die Bevölkerung auch baut. Und ich glaube, das ist auch eine Kunst. Man kann nicht immer hingehen und sagen, so, jetzt bin ich an der Macht, jetzt drehe ich erstmal alles zurück, was die anderen gemacht haben, weil die sind doof, sondern man muss irgendwas daraus machen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die Politik auch lernen muss.
Bevor wir gleich zum Fazit dieser Podcast-Folge, denn sonst wird sie für alle HörerInnen da draußen zu lang, vermute ich jetzt mal. Wir können aber gerne im Anschluss auch nochmal, wenn die Mikros aus sind und das nicht jeder in dieser Welt noch anhören muss, noch eine andere Fragerunde machen, die dann eben ohne Mikro stattfindet. Aber trotzdem würde ich, bevor wir zu unserem Fazit hier kommen, dieser Folge, gerne nochmal, ich habe eben gesehen, eine Hand ist eben hochgegangen, noch eine zweite, noch eine Runde einschieben und die beantworten wir dann oder ihr hier vorne noch, und dann würde ich um das Fazit bitten. Finden wir, du könntest gerne einmal nochmal die Mikros ins Publikum reichen.
Hätte gar nicht gedacht, dass mich das so emotionalisiert. Aber es ist tatsächlich so. Sie haben ja schon ganz viel angesprochen, die Streitkultur. Ja, finde ich auch super, aber wir haben ein Dilemma. Das ist, klingt ja immer so ein bisschen mit, aber ich würde es mir gerne noch mal ein bisschen konkreter wünschen. Wir sind auf dem Schlachtfeld, wir Demokraten, mit einem unfairen Feind. Und es geht hier nicht mehr darum, ne? Wir haben schon festgestellt in sozialen Medien, wir kriegen unsere Argumente nicht mehr transportiert. Sie haben völlig zu Recht gesagt, wir kriegen auch nicht mehr transportiert, was gut läuft. wir haben einen unfairen Feind und es geht hier um Symbolpolitik. Und im Moment bekommen wir Symbolpolitik als Stadtbilddebatte geliefert. Also Spaltung hoch 10 und ich sehe hier überhaupt keinen Schulterschluss. Ich weiß noch, Sie haben Brosius Gersdorf gesagt, ich weiß noch, wie mich das Kanzlerduell vollkommen fertig gemacht hat, weil der Wunsch von uns allen ist, glaube ich, nicht nach Spaltung, du hast mich eben gefragt, sondern nach Schulterschluss. Und ich hätte mir so gewünscht, dass die demokratischen Kanzlerkandidaten einmal vor die Kamera getreten wären und gesagt haben, egal, was wir heute uns hier an Kopf werfen, mit denen nicht. Und das ist der Vorteil, den Strauß und so weiter, und sie hatten ihn alle, Schmidt und wie sie sich alle beschimpft haben, die konnten sich streiten. Mein Vater ist CDU-Mann gewesen in Köln, waren alle SPD, es war auch herrlich für uns als Kinder. Die haben sich gestritten wie die Schweine, aber sie wussten ja, egal was gewählt wird, es sind Demokraten. Und das können wir heute nicht behaupten. Insofern ist die Verantwortung eine ganz andere. Und ich würde Sie gerne noch mal zu diesem Dilemma befragen, weil wenn wir untergehen, und Entschuldigung, ich bin auch, der Herbst kommt, sehr depressiv, wir sehen es in Europa, wir sind auf dem Schlachtfeld und es sieht nicht gut für uns aus. Ich würde lieber in einem Land untergehen, ist mir scheißegal, ob wir verlieren mit diesem Verbotsverfahren, aber wir stehen auf der Brücke und dann gehen wir unter und haben verloren, aber wir haben als Demokraten dagegen gestimmt. Und das ist Symbolpolitik und das brauchen wir in diesen scheiß sozialen Medien. Das ist meine Meinung.
Ich sehe es ein Stück weit anders. Wir stehen noch nicht an dem Punkt. Aber meine Meinung, ja, und Emotion ist ja an der Stelle durchaus was Gutes. Ja, aber warum müssen wir immer gleich zu der Maximallösung greifen? In dem Fall ist Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht, die Maximallösung. Die Demokratie ist doch nicht so wehrlos. Wir müssen aufhören, uns runter zu quatschen oder runterquatschen zu lassen. Man kann die AfD auch anders ärgern, wenn man sie nicht inhaltlich ärgert. Doch, Frau Weidel wohnt in der Schweiz. Weiß auch jeder, die tritt hier verdammt nochmal bei einer Wahl nicht an. Da braucht man die Partei erstmal gar nicht zu verbieten. Der Staat hat auch andere Mittel. Nur dann braucht es eben Politiker, die genau an der Stelle, oder Politikerinnen, die die Kniescheiben durchdrücken an der Stelle. So, man kann die auch ganz anders ärgern. Also man muss nicht immer so ganz oben ins Regal greifen. Ich will ja auch nicht, dass wir hier das Feld als Verlierer verlassen, wenn es um die Verteidigung der Demokratie geht. Aber an der Stelle habe ich persönlich eine andere Meinung. Also wir sind ja immer so zwischen gar nichts tun, auf die Schlange und dann so, oh, jetzt müssen wir hier den ganz großen Hammer rausholen. Nicht wissen, ob wir uns an dem selber mehr tun werden, als wir dem Gegenstand, auf den wir mit dem Hammer draufschlagen wollen. Das geht auch nun anders. Es gibt so viele Möglichkeiten, über die sich dann auch mal zu reden lohnt. Und. Meine Meinung.
Genau, und vielleicht zu dem Schulterschluss, und das ist, wir sind da ja unterschiedlicher Meinung, was das AfD-Verbotsverfahren angeht, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben einen Schulterschluss auch mit der CDU im Landtag hingekriegt. Und zwar haben wir beispielsweise im Landtag jetzt vor kurzem im Sommer eingeführt, das Fraktions- und Abgeordnetengesetz so geändert, dass wir alle Mitarbeitenden von Abgeordneten und alle Mitarbeitenden von den Fraktionen überprüfen lassen, ob sie in den letzten 5 Jahren in einer verfassungswidrigen Vereinigung waren. Und all diejenigen, die da drin waren, die werden nicht mehr finanziert vom Land, weil wir gesagt haben, wir finanzieren nicht Nazis, die gegen unser Land arbeiten. Das sind diese kleineren Schritte. Das haben wir gemacht. Wir haben die Hausordnung des Landtags geändert und da waren sie auch unterschiedlicher. Na, das war nicht so gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber was ja auch gemacht wurde, ist, dass gesagt wird, okay, wir überprüfen auch BeamtInnen jetzt darauf, wie werden sie rechtsextrem tätig, sind sie in der AfD und sind sie aktiv in der AfD in irgendeiner Form, treten sie gegen diese Verfassung ein, die können dann eben auch nicht mehr für diesen Staat arbeiten. Und das sind diese Punkte, die auch unter dem Verfassungsgericht gemacht werden können und müssen und wo sich auch der Schulterschluss zeigt, ja, der demokratischen Fraktionen, die das dann auch schaffen, zumindest in Rheinland-Pfalz genauso durchzusetzen. Und da muss man auch sagen, das fällt natürlich uns vielleicht mit der SPD viel einfacher, einen Schulterschluss dazu leisten als der CDU, die da sehr gespalten ist, und eine FDP, die jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber die ist auch gespalten, die hat auch Mitglieder, die das vielleicht anders sehen, und von daher können wir das als Grüne immer nur befeuern, und wir suchen auf allen Ebenen, das kann der Christopher Bündgen auch bestätigen, auf allen Ebenen immer den Schulterschluss, das Gespräch, damit wir genau das hinkriegen, was genauso erforderlich ist, wie meines Erachtens das AfD-Verbot, nämlich dieses gemeinsame Vorgehen gegen die AfD auf allen Ebenen.
Die nächste, ja, die vorne.
Da war aber noch jemand vorne.
Da waren noch zwei vorne, die Sandra war auch noch und dann nehmen wir die drei noch und dann, genau, wir sammeln jetzt einmal und dann würde ich da das Fazit am Ende anhängen.
Hi, ich würde mich meiner Vorrednerin anschließen. Also ich habe auch, also vom Gefühl her, das, was da in Social Media auf uns reinprasselt. Also ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die gar nicht politisch so interessiert sind, die einfach Parolen wiedergeben, die gerade so am rechten Rand in Social Media geteilt werden, dass ich halt nicht weiß, ob jetzt mehr erklären, da was bringt. Also die Leute lesen die Zeitungen nicht, sie interessieren sich so wenig für Politik, zumindest von dem, was ich mitbekomme, dass sie sich auch gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen möchten, außer die Parolen. Wie kann man damit umgehen?
Vielen Dank, wir sammeln die Fragen. Ich finde, hier vorne war noch irgendwo eine, oder?
Hier.
Sonst die, ja.
Nee, eine Frage war das nicht für
mich. Oder eine Meinung, auch in Ordnung.
Genau. Okay.
Ja, bitte.
Ja, das gibt jetzt einen etwas größeren Bogen und zwar, ich bin auf jeden Fall für ein Verbot der AfD unbedingt. Gleichzeitig müssen alle demokratischen Parteien zusammenstehen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Aussage von Herrn Merz, die man beim ersten Mal als unglücklich bezeichnen könnte, was ich aber bezweifle, und ich habe zum Beispiel Kinder, die sich da angesprochen gefühlt haben, weil er hat es ja nicht konkretisiert. Ja? Gut, man kann jetzt hingehen und kann sagen, okay, er hat es unglücklich formuliert, aber was bei mir hier fehlt, ist ganz oft der Satz, es tut mir leid, ich habe mich da im Ton vergriffen. Wenn diese Sätze, wenn die kommen, dann kann man auch auf solche Personen zugehen und kann sagen, hier fand ich klasse, ne? Da war wirklich eine tolle Reaktion, wie können wir zukünftig damit umgehen? Und das fehlt mir gerade jetzt halt leider bei der CDU ganz massiv, weil es wurde ja dann noch nachgetreten von Herrn Spahn und dass diese linksgrüne Aufregungszirkus oder was weiß ich, das brauchen wir nicht, weil das macht immer mehr kaputt. Ja? Also wenn wir wirklich alle so viel Angst vor der AfD haben, dann müssen doch die demokratischen Parteien endlich mal sich zusammenschließen. Und dann hat auch ein Verbot alles gleichzeitig, dann hat es auch Sinn und muss auch sein. Das war's.
Vielen Dank. Ich würde gerne einmal den Punkt, weil er auch in meinem Skript stand, da kamen wir bis jetzt noch nicht zu, aber den Punkt nochmal gerne auf Social Media lenken und einmal aufziehen, nämlich auf das ganze Thema Blasen, in denen wir uns ja alle bewegen. Ich finde das immer wieder, ich habe eben schon gesagt, es finden ja auch Gespräche oder ich spreche auch viel mit CDUlern aus ganz Koblenz und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man völlig unterschiedliche Perspektiven hat, weil man in völlig unterschiedlichen Blasen unterwegs ist. Und in seiner Meinung, in seiner Blase immer massiv bestärkt wird und das geht den anderen genauso und wenn man dann aufeinander trifft, hat man null Verständnis für den anderen, weil man denkt, das ist doch nicht die Meinung, die man haben kann, weil die habe ich ja noch nie gehört. Und das wird ja durch Social Media massiv unterstützt, durch diese Algorithmen. Deswegen das vielleicht auch anschließend an die Frage eben, wie kriegen wir diese Blasenbildung, diese in seiner eigenen Bubble leben und dieses Schwarz-Weiß-Denken, was damit einhergeht, überwunden, weil das eben ging es um Lösungen, das mit Sicherheit eine der Lösungen sein müsste, um zusammenzukommen.
Gar nicht. Doch, jedenfalls nicht schnell oder wenn es um den Umgang mit der AfD geht, möglicherweise nicht mehr schnell genug. Da sind wir schon wieder bei dem Thema, man muss auch manchmal schnell sein, bevor dann der Zug auch abgefahren ist. Ich meine, wir sind uns einig, Social Media ist wie alles im Leben, das ist ein Werkzeug, da kannst du dir böse dran wehtun, das kann aber auch nützlich sein. Und wenn die Politik über alle Parteien mal ehrlich ist, man hat Social Media ja auch ganz gerne. dann kann man auch schön ungefiltert sehr viel breiter und sonst was an so Typen wie mir vorbei kommunizieren, als das noch vor 20 Jahren oder so möglich gewesen wäre. Also wenn die Politik sich da mal ehrlich macht, sie hat ja Social Media an bestimmten Stellen auch ganz gerne. Gleichwohl trifft das ja zu, wenn die Rheinzeitung oder ich als Person so Dinge von mir geben würde, wie sie heute völlig straffrei oder konsequenzlos auf dem einen oder anderen Social Media Account gepostet wäre, ich hätte einen Staatsanwalt oben in Metternich stehen und womit? Mit Recht. Ja, aber der Zug ist, fürchte ich, erstmal abgefahren. Also da kann ich mir als Schnellmaßnahme tatsächlich nur rein theoretisch wirklich ganz drakonische Maßnahmen vorstellen. Aber die werden nicht kommen. Und ansonsten muss man auf eine Bewusstseinsbildung versuchen hinzuwirken. Das ist ganz klassische Bildungsarbeit in den Schulen oder auch in der Erwachsenenbildung. Ja, nutzt das. Das ist wie alles im Leben. Das ist teilweise gut, das ist teilweise nicht so gut. Aber glaub nicht alles, was du da liest. Glaub nicht alles, was du da stehst. Also geh da reflektiert mit um. Das wirkt aber sehr, sehr langsam. Und deswegen habe ich eben so schlank gesagt, gar nicht. Aber das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Wir haben uns von amerikanischen Tech-Konzernen leerklauen lassen. Das ist digitaler Kolonialismus der übelsten Sorte. Und deswegen tragen wir jetzt auch als Gesellschaft die Konsequenzen davon. Bei dem ganzen Dreck, den die hier verbreiten, die zahlen doch nicht mal Steuern in dem Land hier. Die zahlen Steuern in Irland. Ja, da könnte ich mich in Rage reden bei sowas, ja, weil ich natürlich,
machen Sie doch.
Weil ich natürlich auch als Berufsstand davon berührt bin. Ja, Heike Raab, heute noch verantwortliche Medienpolitikerin im Land. Vor 15 Jahren hat sich das abgezeichnet. Da haben wir zusammen in irgendeiner Diskussionsrunde zusammengesessen in Mainz auf dem Lerchenberg. Ja, da muss man Counter-Speeches halten. Damals haben wir noch gesagt, nee, Sie müssen abschalten, knallhart. Solange sie noch Zeit dazu haben. Jetzt sind wir 15 Jahre weiter und der Zug ist leider abgefahren. Da fällt mir außer geduldiger Überzeugungsarbeit, Bildung und immer wieder, ja, und auch wir Medien haben da eine Rolle. Wir müssen uns da also ein Stück weit nicht mehr anstecken lassen von diesem Aufgeregtsein und immer auf das nächste Minithema draufspringen, das drei Tage lang hochjatzen, die Leute auf den Baum jagen und wieder runter, da dürfen wir uns nicht von anstecken lassen. Aber einfache Lösungen gibt es da nicht. Sorry, jetzt habe ich viel geredet, aber das Thema triggert mich echt. Ja.
Das merkt man ja
immer. Nee, merkt man gar nicht, oder?
Ich habe ja sofort doch gesagt, aber nachdem Sie das jetzt erläutert haben, muss ich sagen, ja doch, aber vielleicht nicht in allen Bereichen. Also die eine Frage, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Social Media haben wir verloren. Wir haben es verloren zum einen an die Tech-Konzerne in den USA, wir haben es aber auch verloren an die russischen Bots, an die chinesischen Bots, an die Bots der Verfassungsfeinde, die wesentlich früher genau das begriffen haben, was die demokratischen Parteien erst vor kurzem begriffen haben, nämlich, dass sie diese Social-Media-Kanäle in aller Form, Telegram ist nur das letzte Mittel, aber auch Facebook und Instagram und TikTok verwenden für verfassungsfeindliche Parolen, für eine Untergrabung, für die Verteilung von Unwahrheiten, von Fake News, aber auch Bedrohungen, Beleidigungen. Das sind ja massenweise Menschen, die daran beteiligt sind. Da kommen wir in kurzer Zeit nicht ran. Deswegen ziehe ich mein Doch insofern auch wieder zurück, weil da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das wird kurzfristig nicht möglich sein, es sei denn mit drakonischen Maßnahmen, über die wir hier in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall nicht zu entscheiden haben. Die zweite Frage ist die Frage, wie kommen wir aus dieser Blase raus? Und ich glaube, das, was du beschrieben hast in deiner Frage, Christopher, ist genau das, was Demokratie ausmacht. Und jeder von uns hier im Raum ist in unterschiedlichen Blasen. Wir sind ja nicht alle nur hier in diesem Raum oder ich bin auch nicht nur bei Grünen, ich habe auch Freunde, die nicht bei Grünen sind und ich sitze hier auch mit Herrn Hennemann. Das heißt, jeder von uns ist in irgendeinem Verein tätig, wo unterschiedliche Menschen sind oder hat Kinder in der Schule, wo unterschiedliche Menschen sind. Und das sind keine Blasen, das sind keine Meinungsblasen, sondern es ist Meinungsvielfalt. Und man muss sich eben trauen und auch wieder, und da sind wir bei der Begeisterungsfähigkeit für Politik und für Diskurse, man muss sich trauen, man muss sich aber auch bewusst sein, dass jede Meinungsäußerung zu einer Gegenmeinung führt und das aber auch wichtig ist in unserer Gesellschaft, weil wenn man miteinander spricht, dann kann man Menschen erreichen. Wenn man nicht miteinander spricht und sagt, ich bleibe lieber in meiner Blase, da fühle ich mich sicher, dann kommt man auch nicht raus. Und man muss auch klar machen, welche Meinungen vielleicht in Ordnung sind, welche, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, welche Meinung aber einfach auch nicht in Ordnung sind, wenn es Fake News sind, wenn es Beleidigungen sind, wenn es aber auch möglicherweise gegen unsere Demokratie geht, dann muss man das auch mal mutig klar äußern. Und da ist Demokratie großer Mut erfordert für Demokratie und auch wirklich sehr, sehr kleinteilig. Jede und jeder von uns hat eine gewisse Verantwortung auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und das ist mühsam für uns alle. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, und damit kann ich ja jetzt auch enden, jeder von uns ist nur eine Meinung von ganz vielen. Und daran zeigt sich das. Und wir müssen irgendwie, wenn wir die Meinungen zusammenfinden und uns auch mal was an den Kopf werfen, dann kommen wir am Ende zu einem Ergebnis. Meistens in Gesprächen, wo wir sagen, ja, das stimmt aber auch. Ja, da hast du auch recht. Ja, müssen wir irgendwie zusammenfinden. Und das ist genau der Diskurs, den wir alle wieder wagen müssen und auch mutiger wagen müssen.
Wir haben mit KI gerade den nächsten Brandbeschleuniger. Ach, es kam ganz aktuell, letzte Woche glaube ich, eine Studie von der European Broadcasting Union, ein Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Länder im EU, Senderanstalten im EU-Raum. 40% der Antworten, die man über gängige Chatbots bekommt, sind grottenfalsch, herbeihalluziniert und sonst was alles. Manchmal ist es einfach nur lustig, kann man auch drüber schmunzeln. Manche Dinge sind schon eher übel. Das Mindeste, was man jetzt in diesem Moment, da haben wir vielleicht noch eine Chance, als Europa, kleiner geht es wahrscheinlich nicht, da irgendwie ein Stück weit eine Gegenbewegung zu setzen, vielleicht auch aus Deutschland aus, da muss uns aber was anderes gelingen. Also vor 20 Jahren oder vor 15, 20 Jahren so diese Diskussionen auch mit Vertretern aus der Politik geführt haben, gesagt haben, Achtung, da rollt echt was auf uns zu, da werden wir alle gehörig was abbekommen. Da hat ein rheinland-pfälzischer Politiker, den Namen nenne ich jetzt nicht, auch wenn er nicht mehr aktiv ist, der hat uns dann gefragt, ja, wenn das alles so schlimm ist, warum hat denn von Ihnen niemand Google erfunden? Habe ich gesagt, weil uns die Formulare ausgegangen sind. Ja, dieses Land ist auch sowas von durchreguliert und überreguliert. Also da muss uns auch, also wenn wir da eine Chance haben wollen, dann müssen wir uns irgendwo bewegen an der Stelle. Und vielleicht haben wir wenigstens bei dem KI-Thema, da ist noch nicht raus, wie das ausgeht. Aber da rollt ja die nächste Welle auf uns zu, wo man mindestens sagen muss, ja, ich bin kein Technikfeind, um Gottes Willen. Ja, aber glaub nicht blind alles, was da kommt.
Vielen Dank, Herr Hennemann. Wir wollen über Lösungen abschließend noch sprechen. Die Veranstaltung heißt ja nicht, wie gespalten sind wir, sondern auch, wie kommen wir wieder zusammen. Vielleicht als kleines Fazit dieser Podcast-Folge, Bernie, wie kommen wir wieder zusammen? Was ist dein Fazit? Was ist dein positiver Ausblick? Was sind die Lösungen, die du mitnimmst?
Ich will es wirklich kurz machen, weil wir schon lange diskutiert haben und weil wir uns oft einer Meinung und manchmal auch unterschiedlicher Meinung waren. Also zum einen ist ein Fazit, dass genau solche Gespräche für uns alle wichtig sind, damit wir dann sagen können, okay, es gibt irgendwo einen Kompromiss, den wir eingehen können. Also wir müssen miteinander sprechen. Ich glaube, ein Fazit ist aber auch, und das habe ich ja auch selber gesagt, wir müssen Verfassungsfeinde bekämpfen und gleichzeitig muss Politik wirksam werden und Wirksamkeit zeigen in der Bevölkerung. Und zum Schluss, das ist der dritte Punkt, ich glaube, wir brauchen, und das sage ich auch ganz oft, wir brauchen Begegnungsräume, so wie heute, aber auch wenig, ohne Hindernisse, Begegnungsräume für Menschen auf allen Ebenen, damit Menschen zusammenkommen können, ohne Hürden diskutieren können und aber auch sehen, dass unsere Republik und auch unser Land, auch unser Rheinland-Pfalz eigentlich ein wirklich schönes Land ist. Und deswegen haben wir auch hier mit die glücklichsten Menschen in Deutschland. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
Ein Lösungsansatz ist mit Sicherheit der heute Abend ja verschiedentlich schon erwähnte Zusammenschluss der demokratischen Parteien oder das Einigsein der demokratischen Parteien ab einem bestimmten Punkt, auch wenn man dann in der Sache vorher vielleicht unterschiedlicher Meinung war, aber am Ende muss man zusammenstehen, wenn es wirklich ums Ganze geht, um die Demokratie per se. Und nochmal, es gab eine Zeit in diesem Land, wenn du da irgendwie ein DKP-Parteibuch hattest, da bist du nicht mal Postbote geworden. Ja? Wo ist das hin? Wo ist das hin? Und das war zu einer Zeit, wo sie es Wehner und Strauß im Bundestag so richtig gegeben haben. Ja? Und trotzdem Hat man da, ohne jetzt zu sehr gleichsetzen zu wollen, auch Dinge anders lösen können? Trotzdem am Ende politische Willensbindung fängt an der Urne als allererstes. Jeder von uns ist es richtig. Je mehr von uns demokratisch gesinnt wählen gehen, desto besser ist das. Weil die Demokratiefeinde, die gehen alle wählen. Die sind irgendwie on a mission from irgendwem. Ja, davon können wir ausgehen. Also je mehr von uns Demokraten wählen gehen, desto anders werden die Ergebnisse, Und wenn man dann immer noch am Ende sagt, die Meinung, die lassen wir jetzt einfach mal stehen, auch wenn wir uns nicht an jeder Ecke einig sind, sondern wenn wir diese Kulturtechnik des Zuhörens nicht verlernen und den anderen gelten lassen, ohne ihn gleich völlig an die Wand schieben zu wollen, an die Wand drücken zu wollen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist nicht chancenlos. Das wirkt nicht sofort, aber chancenlos ist das nicht. Da können so Abende wie heute mit Sicherheit helfen.
Wir haben uns ja zugehört.
Herr Hennemann, Karl Bernhard, vielen Dank auch allen, die hier im Raum sind. Wie gesagt, wir werden gleich gerne noch eine Runde, wenn die Mikros aus sind, auch nochmal dranhängen können. Aber an der Stelle allen, die zugehört haben an diesem Podcast, vielen Dank. Hört gerne mal die anderen Folgen rein. Es sind bald 100 Stück. Wir haben bald die 100. Folge Grünzeugs. Wow. Und da lohnt sich auch die eine oder andere Folge nochmal. Bis bald.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Thank you.